Hola, Signore. Mal wieder eine Spezialfolge, meine Freunde. Wir melden uns live von der großen Eröffnungsparty vom Megapark auf Mallorca. Wir sind natürlich die Special Gäste und heute Live-Podcast.
Rocken wir mit Micky Krause und Co. Wir sind tatsächlich gerade auf Mallorca und es ist ganz fett angekündigt gewesen. Schon im Flughafen, wenn man reinkam in den Terminal, also landete und dann in den Terminal ging. So groß habe ich noch nie ein Werbeplakat vom Megapark gesehen. Hat mich sehr gefreut und noch ein kleiner Tipp. Am 23.08. das Ganze nochmal in Magdeburg.
Ja, da war so eine riesen Plakattafel. Herrlich.
Aber die Bumsnasen, da hat man auch schon gesehen, dass jetzt am Sonntag Megapark-Eröffnung war, weil die waren alle mit uns im Flugzeug schon drin. Alle schon richtig rot im Gesicht, bevor sie überhaupt in die Sonne gekommen sind, von dem ganzen Alkohol, der oben über den Lüften sie durchblutet hat. Und ja, ich sag mal so, es ist eine einschlägige Nummer. Da sind wenig Frauen, viele Männer, schon ziemlich gut besoffen in gleichmäßiger Klamotte. Das ist Malle.
Wir wurden auch gleich am Anfang, nur zur Aufklärung, direkt verwechselt. Wir wurden auch in diese Kategorie reingesteckt. Unser Nachbar neben uns da im Flugzeug meinte auch, na, schön jetzt am Wochenende im Megapark. Und dann habe ich nur gesagt, nee, 2 Wochen, wir sind jetzt 2 Wochen hier. Und der war ja ganz irritiert, hat weggeguckt und ich glaube, wir waren ihm peinlich, nicht andersrum.
Dass wir jetzt nicht wirklich zur großen Eröffnungsparty im Megapark fahren, peinlich.
Peinlich, wie könnt ihr denn jetzt fliegen und nicht dahin?
Was für Torfnasen. Dabei ist doch Micky Krause am Sonntag auf der Bühne.
Und richtig schön finde ich das ja immer, wenn alle so uniformiert, also alle dasselbe Trikot oder dasselbe T-Shirt anhaben oder so ein Buckethead, weißt du, diese Anglerhüte. Und dann ist da irgendwie so ein erfundener Fußballverein drauf. Es wird schon gegrölt im Terminal. Herrlich, da stimme ich mich immer drauf ein.
Dann. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber ich werfe mir eine Theorie ein. Bucketheads, also diese, ich glaube, das kommt ehemalig aus der Anglerszene,
das
oder nicht?
Das ist ein Anglerhut.
So, das ist ja tatsächlich sieht aus wie ein verbeulter Topf, den man sich auf den Kopf setzt. Und das können tatsächlich nur bestimmte Personen tragen. Und zwar entweder Rapper, die auf dem größten Peak ihrer Karriere gerade sind, oder halt Angler wirklich selbst. Aber du brauchst eine gewisse Figur. Weil wenn du quasi dünn bist und dann ist da oben dieser Hut drauf, dann sieht das noch eher aus wie eine Designerlampe und das geht noch klar. Aber wenn du fett bist, will ich mal sagen, oder breiter gebaut und dann noch dieser Deckel da oben drauf kommt, dann siehst du wirklich einfach nur dämlich aus, muss ich leider sagen. Ich kann es auch nicht tragen.
Erinnerst du dich noch an diesen Wutburger-Typ, der dann mit dem Deutschland-Buckethead rumlief?
Seitdem sind Bucketheads irgendwie anders für mich.
Fällt mir nicht ins Gesicht.
Fällt mir nicht ins Gesicht, genau.
Naja, aber warum sind wir denn eigentlich hier, Hannes?
Ja, wir sind jetzt natürlich nicht zur Eröffnung da. Die verpassen wir leider heute Abend.
Wir können es noch schaffen.
Wir könnten es theoretisch noch schaffen. Sind 30 Kilometer entfernt im wunderschönen Colonia St. Jordi, so rum. Und hängen hier in einem Hotel ab, direkt am Meer. Und das ist ganz herrlich, weil wir werden jetzt die nächsten 2 Wochen einladen zum, ja, was ist das eigentlich? Das Plattfuß-Trainingscamp, das Sommerurlaub-Spezial. Ich weiß es nicht genau.
Es ist wohl, es ist ja ein Schwimmcamp eigentlich. Also die Grundidee ist halt, dass man hier in der Zeit gut schwimmen lernt. Dafür haben wir ja auch noch jemanden dabei, den Johann Ackermann, den Schwimmcoach. Und der soll den Leuten das Schwimmen beibringen. Und das wird natürlich abgerundet mit schöner
Musik.
Schöner Radunterhaltung und natürlich auch ein paar Laufeinheiten. Und das Schöne ist, Hannes, wir sind hier zwar in so einem Bumsbungalow direkt am Wasser dran. Also es ist wirklich, ich bin kein Hotelmensch. Muss ich einfach, habe ich auch schon wieder einfach festgestellt, grundsätzlich von der Architektur und von dem Aussehen her schrecken mich Hotels extrem ab. Weil das sind einfach immer so 10-stöckige Touristenschleudern, die direkt eigentlich am geilsten Platz gebaut werden, sodass sie alle anderen die Sicht klauen. So. Und dann werden die da Leute quasi aus dem Zimmer immer zum Buffet, Pool, Zimmer, Pool, Buffet. So, das ist ja so ein Kreislauf. Und die besten Touristen sind die quasi eigentlich das Hotel niemals verlassen in den 2 Wochen, die sie hier sind. Also ich habe damit überhaupt keine Berührungspunkte und finde es auch nicht so geil. Aber ich muss jetzt schon feststellen, wir sind ja jetzt schon 3 Tage da, dass es einen großen Vorteil gibt, wenn man sowas wie ein Trainingslager macht, weil man sich einfach um nichts kümmern muss. Das ist wirklich geil und hilfreich.
Das stimmt. Selbst die Sachen, die im Zimmer rumliegen, werden ja wieder aufgeräumt, wenn man explosionsartig alles hinterlässt. Als wenn eine Bombe eingeschlagen wäre, sah das bei mir aus. Und die nette Dame hat das dann aufgeräumt. Ich bin leider reingeplatzt in dem Moment. Es war uns beiden unangenehm, glaube ich, weil da lag noch so eine Unterhose von mir.
Und hat sie die gerade gefallen? Oder?
Ja, dran geschnüffelt. Nein.
Oh nein, Hannes.
Nee, war nicht ganz so schlimm. Aber ja, ich bin es auch nicht gewohnt. Also ich kann mich aber an dieses Sorglose ein bisschen gewöhnen, muss ich auch zugeben. Dieses ans Buffet rangehen, sich darüber keine Gedanken machen, wer das abwäscht, das ist schon ein kleiner Vorteil. Und ja, dafür, dass es jetzt hier schon so ein klassisches Hotel ist, würde ich sagen, ist es so, dass, ja, das ist noch okay. Ich finde es noch im Rahmen. Mir gefällt's.
Grundsätzlich gefällt es mir auch, aber es ist halt schon irgendwie immer skurril, das ist ja ein Hochhaus, am Ende ist es ein Hochhaus und normalerweise würde ich halt keine Wohnung in einem Hochhaus beziehen, weil es einfach gewisse Nachteile gibt, das ist zum Beispiel die Hellhörigkeit, das haben die in den 70ern anscheinend nicht geplant, dass Menschen so laut sind und ich habe halt ein Zimmer, Hannes. Also du bist ja jetzt schon gesegnet.
Ich bin upgegradet worden.
Du wurdest upgegradet und bist im 7. Stock. Ich bin leider im Erdgeschoss und da läuft anscheinend der Versorgungsschacht vorbei vom ganzen Hotel. Und
aber ich glaube eher, dass das Kackerohr, was direkt bei dir vorbeiläuft.
Das wollte ich mit Versorgungsschacht sagen.
Ja. Entsorgungsschacht.
Aber wenn du das so hören willst, das ist ein Entsorgungsschacht, der genau an meinem Badezimmer vorbei rauscht. Und da ist auch ein kleines Fenster zu diesem Schacht und ich habe richtig Angst vor diesem Fenster. Ich will es nicht öffnen.
Ich habe es gestern mal aufgemacht tatsächlich.
Was ist dahinter?
Rohre. Es sind einfach nur Rohre. Das ist gar nicht so spannend. Aber
dann ist das tatsächlich der Entsorgungsschacht. Ne?
Ja, ist es.
Und ich habe mich gewundert, weil es fing einfach plötzlich an zu rumpeln da und aus dem Badezimmer. Ich habe überall im Flur geguckt und wir haben ja auch gar nicht so viele Nachbarn hier auf der Etage gehabt. Und ich dachte, wo kommen diese Sounds her? Aber das ist quasi das ganze Hotel, was an mir vorbei macht. Das sind 10 mal 20 Zimmer, die einfach an mir vorbeigeleitet werden. Und immer wenn Hans Günther im 10. Stock oben die Toilettenspülung benutzt, dann läuft das halt genau an meinem Kopfkissen vorbei. Und das ist irritierend. Aber wir werden morgen ja das Hotelzimmer wechseln und auch ein Zimmer weiter oben kriegen. Und dann hat man einen wunderschönen View hier. Das Buffet fand ich auch richtig geil, muss ich ehrlich sagen. Schön abwechslungsreich, jeden Tag gibt was anderes. Es ist natürlich jetzt, Leute, was erwartet man am Hotelbuffet? Das ist natürlich, da wird einem nicht der Kaviar in den Mund gelegt und da wird nochmal Champagner drüber gegossen, sondern es ist natürlich einfach normale Ware.
Ja. Also bevor ich jetzt gleich noch auf das Klischee eingehe, weil es ist schon ein bisschen klischeehaft natürlich, was dann hier sich auch in der Hotellobby zusammenfindet an Menschen, möchte ich aber jemanden reinholen. Man hat ihn im Hintergrund schon leicht kichern hören, das freut mich auch sehr, dass er mit dabei ist. Und zwar ist Johann mit am Start. Johann, moin, hallo, herzlich willkommen.
Moin, ja, danke, dass ich dabei sein darf hier heute.
Johann, es ist uns eine Freude.
Es ist uns eine Freude, weil ohne dich würde es dieses Camp jetzt in der Form, glaube ich, gar nicht geben.
Ja, eigentlich sind wir ja bei dir zu Gast.
Eigentlich sind wir 2 Wochen bei dir zu Gast, genau.
Zumindest seid ihr in meinem Hotelzimmer gerade hier, habt ihr das in Beschlag genommen, weil das Einzige ist, was aufgeräumt ist, glaube ich, oder?
Ja, okay. Naja, Hannes Zimmer ist jetzt auch aufgeräumt und meins werde das heute angehen, das Desaster, was da ist. Erstmal muss ich dir sagen, du hast sehr schöne glänzende Füße. du hast dich hier gerade so ausgebreitet. Hast du die gerade eingecremt?
Nee, ich glaube, die sind einfach sehr, die glitzern noch schon ein bisschen Fußschweiß wahrscheinlich, weil ich so aufgeregt bin, euch hier mitzumachen. So nervös.
Ich wollte dir eigentlich ein Kompliment geben, aber dabei hast du nur schwitzige Füße. Na gut. So Leute, was haben wir vor die nächsten Tage? Wir sind 2 Wochen tatsächlich hier. Weil wir 2 Gruppen hintereinander quasi haben, mit denen wir hier richtig ackern werden. Ackermann ist ein kleiner Witz.
Habt ihr den richtigen dabei?
Und ja, eigentlich kennen die meisten Leute dich ja, aber vielleicht machst du dir nur mal so eine 1-Minuten-Vorsteller.
Eine Minute, nicht wie beim
Vorstellungsquickie quasi.
Okay, nicht wie beim Workshop immer, wo ich da 5 Minuten erzähle.
Ja, höre ich schon lange nicht
das mehr zu. Das kennst du ja alles auswendig. Ja, genau. Ich bin ehemaliger Profisportler, war bis 2019 aktiv unterwegs beim Ironman. Und seit 2019 betreibe ich mehr oder weniger dieses Schwimmcoach-Business, dass ich in ganz Deutschland Workshops anbiete für Triathleten, vornehmlich die besser im Schwimmen werden wollen. Gleichzeitig betreue ich aber auch noch viele Athleten mit Trainingsplänen, mache Personal Training und sitze in Köln. Genau, bin mit Nick Stangenborg immer viel unterwegs mit Pushing Limits. Und ja, freue mich jetzt, dass wir das zusammen machen. Entstanden ist das Ganze auch aus unseren Workshops, die wir ja schon immer in Neumünster jedes Jahr zweimal machen. Mhm. Und da habe ich euch einfach verhaftet und habe gesagt, komm, lass uns das doch mal hier im Schönen machen, ein bisschen länger, ein bisschen Spaß haben. Vor allen Dingen, was euch halt auszeichnet, ist halt ein bisschen Spaß bei der Sache und nicht so das Ganze so ja, engstirnig durchzuziehen hier im Trainingscamp, sondern vor allen Dingen Spaß zu haben ist das Erste und danach kommt das Training und der Aufbau auch für den Wettkampf. Ja, wichtig ist mir einfach den Spaß und den will ich hier mit euch vermitteln und klar, natürlich will ich als Schwimmcoach hier den Leuten auch ein bisschen was näher bringen, aber es ist dann dennoch schon ein Triathlon-Camp mit Schwimmtraining.
Mhm. Gut, dann haben wir das auch nochmal rund gemacht.
Ich habe das eher als Urlaub mit Schwimmtraining gesehen, aber okay. Da hat jeder vielleicht seinen anderen Ansatz und seine eigene Interpretation. Wir waren ja schon 2 Tage hier unterwegs und ich muss sagen, ich bin ganz schön geplatzt. Und zwar ganz schön doll mit dem Wetterumschwung von, ich weiß nicht, wie viel Grad haben wir gerade in Deutschland? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, wir hatten so 10 Grad oder sowas, als wir abgeflogen sind.
Ja, und
ja, vielleicht sogar ein bisschen wärmer, aber viel mehr war es nicht.
10 Grad und dann sind wir hier gelandet und gleich erste Tour gemacht, 35 Grad und da bin ich weggeplatzt. Ich habe wirklich jegliche Körperflüssigkeit, die ich noch irgendwie drin hatte, habe ich schon nach einer Stunde hatte ich die ausgeschwitzt und dann waren wir noch nicht mal am Berg angekommen.
Also war es nicht nur du, ich glaube wir haben alle gut geschwitzt,
wir waren gut,
weil ihr beiden habt ja auch immer Attacken geritten da. Ja, also wir waren zu viert unterwegs und eine Attacke folgte der nächsten bis zum Berg. Und dann war es natürlich heiß. Da war man natürlich schon in Zone, nicht mehr Zone 2, sondern Zone 3 Training war das dann schon.
Ich kann diese Geschichte nicht mehr hören. Das ist so ein Quatsch. Er schiebt uns immer vor, als hätten wir das Ding da irgendwie von vorne aufgeritten. Du hast irgendwie immer da, du bist erstmal schon aus der Stadt rausgefahren, hast ein hohes Tempo angeschlagen, gestern auch, falls du dich erinnerst.
Mir war kalt.
So, ja genau, das ist immer die Ausrede und da hast du uns dann schon einfach rausgeführt aus der Stadt und es war schon ein gutes Tempo drin, so für den ersten Tag und was ich einfach sagen muss ist, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir erstmal wirklich nur eine leichte Ausfahrt machen, damit wir nicht übertreiben. 5 Minuten später bin ich mit Puls 180 und 400 Watt, hänge ich da an dem kleinen Hügel dran und versuche irgendwie bei euch dran zu bleiben. Und ihr macht da wirklich richtig Action. Also es hat natürlich auch gebockt. Es hat richtig gebockt. Aber ich war so fertig, Freunde.
Oh. Und vor allen Dingen hast du scheinbar ja auch eine alte Sonnencreme mit dabei gehabt, also die abgelaufen ist oder sowas, weil trotz Sonnenschutzfaktor 50, meinst du, ne, hast du benutzt?
Ja.
Wurdest du ja gegrillt irgendwie in der Sonne.
Ja, aber nur, man sieht das ja ziemlich genau, ich habe halt so
So Striemen.
Also unten ist es jetzt schon leicht braun, dann ist es rot und es ist weiß. Also ich habe so einen Fürst-Pückler-Arm und habe mir da irgendwie so verschiedene Schichten gemacht. Das Problem war, dass ich, und das ist schon der Tipp der Woche, Leute, ich habe mich eingecremt, nachdem ich mich schon angezogen hatte. Und dann ist das Trikot leicht hochgerutscht und hat, so sagen wir mal, 1,5 cm auf der linken Seite freigegeben. Und dort ist es dann maßgeblich verbrannt. Also wirklich, ich würde sagen, was ist das für eine Verbrennungsstufe?
Ja, das ist schon kurz vor den Blasen auf jeden Fall.
Das ist schon kurz Erdbeereis. Ja. Und auf der anderen Seite bin ich mir unsicher, was da passiert ist.
Das sieht echt. Da weiß man nicht, was passiert ist. Wirklich nicht. Also hast du damit vielleicht Schweiß abgewischt, so im Gesicht oder sowas?
Ich glaube, das ist tatsächlich ganz fleckig. Ja. Also da habe ich einfach nicht gründlich gearbeitet. Und hier, guck mal, in der Mitte von dem Sonnenbrand ist wieder ein weißer Fleck. Da habe ich anscheinend was hingemacht, aber ansonsten nicht. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich mit links den rechten Arm nicht so gut eincremen.
Wahrscheinlich liegt da dran.
Da brauche ich eher einen Kurs
als Schwimmen. Aber wir sind ja zu dritt, wir können uns ja gegenseitig hier eincremen. Ja, ja. Ihr als Brüder, oder? Da kommt das auch nicht pervers irgendwie
rüber. Zum
Glück
bin ich jetzt im 7. Stock.
Es gibt einige Länder, da ist das erlaubt. Aber in Spanien nicht. Nee.
Zum Glück war es ja heute bewölkt, deshalb wir mussten nicht ganz so viel draufschmieren. Es war auch ohne so viel Sonnencreme, zumindest bei mir. Ich hatte ja heute gar nichts mehr drauf.
Hattest du gar nichts drauf? Nee. Oh, du bist aber riskant unterwegs, ja.
Ich war schon vorgebräunt.
Also ich muss schon sagen, das überrascht mich jedes Mal wieder, wie krass dann doch auch die Sonne hier ist. Und, was heißt überrascht mich, aber doch, man muss echt darauf Wert legen, dass man sich immer schön einschmiert, weil das ist irgendwie, das ist schon...
Vor allem, wenn die Sonne nicht scheint. Ich habe letztens so eine Doku gesehen, dass man angeblich sich immer eincremen muss. Ja, also selbst wenn man einfach nur, es ist in Deutschland bewölkt, Hamburg, 11 Grad, ein bisschen Nieselregen, dass du dich da auch schon eincremen solltest, weil die Sonne trotzdem durchkommt, weil irgendwie
UV-Strahlung
Schichten hier, dies, das, nicht mehr so stark sind wie früher und nicht mehr so viel abhalten.
Ist das nicht vielleicht eine Werbung von der Sonnencreme-Industrie?
Von der Sonnencreme-Mafia.
Ja, ja, irgendwie kommt mir das ein bisschen komisch vor.
Dass die Ozonschicht dünner ist. Weiß gar nicht, ob das bei Europa so ist. Aber auf jeden Fall geht UV-Strahlung auch durch die Wolken. Das ist ja mal das Gefährliche. Man fährt da mit leichter Bewölkung irgendwie los, ist nicht eingecremt und fährt nach 5 Stunden und ist trotzdem danach einfach komplett frittiert, ne? Und rot. Ne? Deshalb muss man da aufpassen. Aber heute, zu meiner Entschuldigung, muss ich sagen, wir waren auch nur 30 Kilometer unterwegs, oder? Ein bisschen über 30?
Ja, es waren schon fast 40 eher.
Ja.
Ja. Ja. Aber egal, also es war jetzt keine Riesenrunde, die wir gemacht haben. Heute war eine gemütliche Kaffeefahrt. Und gestern haben wir aber, da hast du das schöne Wort Fritte gesagt am Ende. Ich fühle mich richtig Fritte. Das finde ich ist irgendwie so ein Kölner Slang. Ja, wir haben irgendwie uns gestern kaputt gemacht, ein bisschen kaputt gespielt. Es war geil, ich freue mich richtig
drauf. Wir hatten uns vorgestern schon kaputt gespielt, da hatten wir uns leicht warm gemacht. Also ich kam ja schon mittags an, bin dann eine Runde gelaufen, hatte am ganzen Tag nur 2 Äpfel und eine Banane gegessen, dachte, ich steige erstmal mit etwas weniger Kalorien ein in den Flug, ja, und damit ich nicht gleich mit schwerem Magen ankomme. Und kam hier an, hab noch was gegessen, hab mir ein kleines Bierchen gegönnt und dann kamt ihr an. Und dann war es vorbei. Dann ja, floss das Bier in Strömen.
Ne, ach, jetzt mach mal hier kein Fass auf. Im wahrsten Sinne. Wir hatten irgendwie da so 3 0-5er bei unserer Teambesprechung. Das ist auch wichtig. Wir hatten ja eine Teambesprechung und da muss man das hier mal, wie machen wir das, wo könnte man hinfahren, etc. Und da haben wir 1, 2, 3 Bier beigetrunken. Was ich aber auch sagen muss, ich hatte tatsächlich das letzte Mal Wasser getrunken, da war ich noch bei der Arbeit morgens um 8 und es hat auch irgendwie mich ein kleines bisschen umgelangt und dann bin ich schon dehydriert quasi in die erste Ausfahrt rein und dann kam diese Sonneneinstrahlung dazu, da ist mir noch das Gel in der Tasche geplatzt und ich konnte mich gar nicht mehr nachversorgen. Und diese Kombination hat dazu geführt, dass es ein sehr intensiver erster Tag war. Aber irgendwie im Nachhinein ist es ja immer geil, ne?
Ja, absolut.
Aber ich konnte so nicht pennen. Ich war ja wirklich im
das kenne ich auch.
Im Sack. Dann sind wir hier.
Du schriebst doch auch um 1:30 Uhr nachts noch in die Gruppe hier. Hört ihr das auch? Ist das so laut?
Ja, das war wieder die Spülung aus dem Tintenstopf. Das ist wirklich ein Rütteln und Rödeln. Ich nehme euch das mal auf. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich dachte tatsächlich, es wäre nebenan umgekippt im Zimmer. Und
es hat nur jemand aus dem 10. geschissen. Ja.
Tatsächlich.
Er konnte auch nicht schlafen.
Das ist hier eine sehr zentrale Kanalisation. Die haben alles anscheinend zusammengelegt in einen Schacht. Und da wurde reingemacht. Und dann stehe ich halt senkrecht im Bett.
Ja.
Und da konnte ich dann nicht mehr so gut schlafen. Kennt ihr das, wenn ihr so, also euch richtig müde fahrt? Ihr könnt eigentlich nicht mehr. Ihr seid aber von der Sonne relativ angefrittiert. Dann hat man sich dann wir haben uns dann ja die Genüsslichkeiten dieses Hotels dann noch zu Gemüte geführt. Es war Asia-Abend am Buffet. Da haben wir dann nochmal uns ordentlich was reingestopft. Und das war alleine schon das Ding. Man hat ja die ganze Zeit richtig Bock und essen und hat richtig Bock. Und dann fängt man an zu essen und nach dem ersten Teller war ich schon satt. Dieses Buffet brachte mir quasi erstmal gar nichts, so, sondern das wäre einfach ein Tellergericht, was ich hatte. Und dann bin ich ins Bett.
Das ist aber auch eine komische Denke, das ist so eine Pauschaltouristen-Denke, dass man halt am Buffet mehr als einen Teller essen muss, dass man sich das immer voll machen muss.
Natürlich.
Ja, nur weil es Buffet gibt oder was.
Ja, das ist auch schon.
Ja, kennst du diese Videos?
Sonst wird das weggeschmissen, Hannes.
Ja, aber kennst du diese Videos von Spiegel-TV, wo ich glaube, es sind Russen, die in der Türkei Pauschalurlaub machen und die dann so richtig Teller, also so riesige Wagenräder, die sie voll beladen und jeder so 3, 4 Stück mit an den Tisch.
Es ist mein Recht, Hannes.
Ja, genau so. Und dann essen sie aber wirklich nur ein bisschen was davon und alles andere wird auch weggeschmissen. Also das weiß ich auch nicht, ob es besser ist.
Sorry, habe ich jemals irgendwas auf dem Teller? Ja, okay, gestern vielleicht da mal so ein bisschen Feldsalat
oder
so. Drei Salatblätter sind übrig geblieben, die Beilage quasi. Aber ansonsten habe ich doch immer alles brav
aufgeschmissen. Ja, ansonsten bist du immer brav dabei.
Das so, und wenn das ist ja auch eine Hommage an die Köche. Die bereiten da ja was vor. Die haben ja sich ins Zeug gelegt. Die, während wir hier noch fröhlich unser Tageswerk machen und draußen radeln, stehen die schon bei 35 Grad in der Küche, um dort zu kochen, um uns eine Gaumenfreude zu servieren. Und da kannst du ja nicht einfach sagen, ey, ich nehme nur einen kleinen Salat und ein Ei und dann verpisst du dich wieder. Du musst da auch ein bisschen Anstand zeigen und einfach mal alles wegknuspern, was es da gibt.
So, und dann muss ich natürlich jetzt im Anschluss neben dem Buffet mal fragen, Johann, was sind denn noch weitere Vorzüge?
Ja, aber warte, gibst du mir recht, Hannes?
Ja, ich gebe dir auf jeden Fall recht.
Dass man den Köchen auch mal ein bisschen was zurückgeben muss.
Muss man,
ja. Auch einfach mal einen Handschlag.
Ich habe sie alle applaudieren sehen, als du dann da aufgegessen hattest, genau. Die 15 Teller.
Auch einfach mal so einen Schlag auf die Schulter und sagen, Kollege, das war richtig lecker.
Ich habe das vor allen Dingen morgens beim Eierbrater ja schon gesehen. Es gibt einen extra Eierbrater.
Eierberater.
Der berät dich halt darin,
Eier.
Rührei oder Spiegelei oder Omelett.
Spiegelei steht ihm gar nicht.
Ja. Der Eierberater.
Schreib das auf die Jobliste.
Ja, nee, ich meine jetzt, Johann, warum hast du dieses Hotel denn für uns ausgewählt?
Also ich war hier letztes Jahr schon mal im Sommer zu so einem, hier gibt es einen 50-Meter-Pool und da gibt es immer eine Schwimmwoche. Und da war ich letztes Jahr mit dem Paul Newsom von Swim Smooth. Vielleicht kennt den ein oder andere.
Swim Smooth.
In Australien ist das, genau. Die können das gut aussprechen. Wir Deutsche eher nicht.
TH, ich nur nicht. Ne?
Ja. Und auf jeden Fall war ich genau in dem Hotel hier drin. Und das Coole ist halt, was wir Jungs hier auch schon zweimal gemacht haben, man kann hier aus dem Hotel rausspringen, ins Wasser und eine geile 700 Meter Runde in der Bucht schwimmen.
Oh yes.
Also wirklich geil. Morgens, direkt vor dem Essen, haben wir das jetzt zweimal gemacht. Neo an. Jetzt zu der Zeit ist das Wasser halt noch nicht, ich würde mal sagen, knappe 20 Grad. Und da passt das noch. Wir letztes Jahr im Juni, war es so warm, da ging es auch ohne Neo. Und es ist natürlich geil, so in den Tag zu starten. Das ist mein Traum, ehrlich gesagt, irgendwo zu leben, wo ich direkt morgens ins Wasser springen kann, kurz schwimme und danach erst frühstücke. Und das ist halt der große Vorteil von dem Hotel.
Vor allen Dingen draußen, halt nicht in der Schule.
Ich glaube, das ist der Traum von allen.
Ja. Aber ganz besonders meiner, deshalb habe ich gesagt, okay, wir können in dieses Hotel, das ist halt zwar ein Bunker, muss man ganz klar sagen.
Ich möchte nicht, dass das zu sehr nach Kritik auskommt, aber der Architekt war blind. Oder ihm war halt dem...
Es sieht aus wie so ein Stecksystem.
Ja, nee, das Ding ist, ihm war halt alles scheißegal. So, und zwar... hat er gesagt, nur die im Hotel sind, sollen einen guten View haben und alle, die dahinter sind, die sind mir scheißegal.
Das stimmt.
So, und also wir haben
hier, und das muss ich ehrlich sagen, wenn man rausguckt, ist geil.
Also wir haben einen erstklassigen View, das Buffet ist geil, die Zimmer sind absolut cool, also ausreichend groß. Ich meine, was soll hier auch passieren? Ne? Hier, also was soll in einem Zimmer noch groß sein?
Ja.
Dementsprechend top. Ich will das nur, dass das nicht falsch verstanden wird.
Nein, es ist ein schönes Hotel, auch völlig ausreichend. Hat ein bisschen 70er-Jahre-Flair von drinnen. Hm. Das ist vielleicht das Einzige, aber ansonsten, das Schöne ist, letztes Mal habe ich gefragt, ob ich nicht ein Zimmer mit Sea-View bekommen kann. Ne? Einmal nach draußen und dann sagt er so, alle von unseren Zimmern haben mehr oder weniger den Blick nach draußen. Da war ich erst ein bisschen verwirrt und dann habe ich es gesehen, dass wir sozusagen in so einer, das steht auf so einer kleinen Halbinsel, dieses Hotel. Und dadurch kann man halt immer überall von jedem Zimmer aufs offene Meer schauen. Das ist natürlich geil.
Das ist wirklich wunderbar. Also sie haben es so schmal gebaut, dass es halt keine innenliegenden Zimmer gibt.
Genial.
Ja, genial.
Okay, gut.
Schmal und hoch, das ist
doch mitgedacht.
Ich ziehe meine Architekturkritik komplett zurück. Für die Leute, die im Hotel sind, perfekt. Für alle draußen, die müssen sich erstmal an den Anblick gewöhnen. So.
Das stimmt. Wobei ich glaube, da sind wir vielleicht wieder bei diesem gewissen Klischee. Es gibt ja mehrere solcher Hotelkomplexe auf Malle. Und es gibt, glaube ich, Leute, die finden das gut. Die finden, das ist Urlaub, wenn du in so einem Ding sitzt. Ich glaube schon.
Ich kann es langsam ja auch nachvollziehen, dadurch, dass wenn man gerade so im Trainingslager ist und so viel zu tun hat und am Machen ist und dies und das und jenes.
Nee, ich meine von der Architektur, dass sie das sich also.
Nein,
das doch. Ich glaube schon. Bin ich jetzt an, wie heißt das, Canpica vor oder wie das heißt? Ne? Ist das da oder ja, Alcudia? Nicht Alcudia, die sondern Port de Alcudia. Da sind ja richtige Bettenburgen. Und ich glaube schon, dass es gewisse Menschen gibt, die das als mit Urlaub verbinden und toll finden. So, und,
ihr doch auch, habt ihr doch gerade erzählt. Man muss nichts mehr aufräumen, man kriegt alles gemacht, ins Buffet.
Ja. Eigentlich ist doch auch nicht schlecht, ne? Aber wenn du mir ja die Wahl gibst, eine geile Finca, die so richtig schön irgendwo in der Gegend gelegen ist, oder halt so eine Bettenburg, würde ich höchstwahrscheinlich die Finca nehmen.
Die geile Finca wäre wahrscheinlich aber auch etwas teurer.
Die wär etwas teurer, aber ich brauche nicht mal eine Finca, aber ich bin sonst eher der Airbnb.
Garage war das, ne?
Eine Garage. Nee, ich brauche eher so ein Airbnb, wo ich selber auch noch kochen kann, weil das ist eigentlich ein wichtiger Punkt des Tages, sich abends hinzustellen und dann, das Geilste ist ja in Spanische oder auch in anderen Ländern, ist es auch bei den Französischen, die französischen Supermärkte und die spanischen Supermärkte und dann da Sachen zu entdecken, geil. Und die dann zuzubereiten, am Ende festzustellen, war nicht so gut, wie ich es gemacht habe, aber
wie auf der Verpackung angedeutet.
Ja, gerade in Frankreich ist das halt geil, ne? Obwohl ich das in Spanien jetzt nicht so vorziehe, aber nee.
Was? So ein riesen Eroski da draußen, was da für geile Sachen sind. Alleine, was die an der Meeresfrüchtefront immer auffahren.
Das auf jeden Fall.
Da immer erstmal ein bisschen gucken. Esse ich ja nicht, aber gucke ich mir gerne an, wie sie da so Riesenkrabben haben und so.
Du isst gar keinen Fisch?
Nee.
Also du guckst nur gerne an.
Ich gucke. Fische sind Freunde, kein Futter. Guck mal, wie kannst du wir gehen ja jetzt hier, wir haben ja diese Treppe schön ins Meer hier vom Felsen, wo man da morgen schwimmen gehen kann. Und dann hängst du ja direkt über den Fischen, die dort einfach ihr Tagewerk nachgehen. So ein bisschen sich, was machen die denn?
Ja, die hängen ab.
Die hängen ab, ne? Die
schwimmen.
Ja, die schwimmen. So,
besser als wir.
Du bist ein Schwimmer, Fische sind Schwimmer. Wie kannst du denn andere Schwimmer essen? So, ne? Die machen nichts. Die wollen dir nichts Böses. Dementsprechend, weiß ich nicht.
Ja, aber ich finde das schon gut, auch im Supermarkt, im ausländischen Supermarkt, egal in welchem Land, rumzugehen und die Produkte sich anzuschauen. Ja. Ich kann da schon auch meine Zeit verdödeln. Und was ich wirklich auch schätze, ist, dass du ja sehr gerne kochst, Lasse. Deswegen bin ich auch gerne mit dir im Urlaub. Weil wenn er dann abends was zubereitet, kann ich dir sagen, ist das echt exquisit.
Oh, ja. Also nächstes Mal machen wir das sozusagen so, da fragen wir unten die Köche, ob nicht mal ein...
Ja, bis auf den Eiberater, den brauchen wir.
Den Eiberater brauchen wir morgen.
Schick den Eiberater nicht in Rente, den brauchen wir.
Ich frage mal heute an der Rezeption.
Ja, das wäre ganz lieb von dir.
Vielleicht können wir noch tauschen hier.
Nee, aber das ist tatsächlich ein Teil, was ich auch als Urlaubsgefühl definieren würde, dass wenn man auch gerade, wenn man hier auf Mallorca den Tag auf dem Fahrrad verbracht hat und man kommt ein bisschen müde nach Hause, dann duschen, vielleicht vorher nochmal ins Wasser springen, dann so die Salzwasser abduschen, den Sand ins Sieb drücken, damit du nicht so viel sauber machen musst, bis das Ding verstopft und dann einfach in die Küche zu gehen und dann aus den Sachen, die man da hat, einfache Dinge zu machen. Achtung, Beispiele folgen. Zum Beispiel Bruschetta. Weißt du? Lecker. Dazu einen frischen Salat. Ja. Und ein Glas Rotwein oder Rosé würde ich dazu empfehlen. Nee, Rotwein eigentlich gar nicht so gut. Weißwein oder Rosé.
Ich sehe schon die Sehnsucht danach. Da kommen wir heute was trinken.
Ich würde gerne Rosé heute
mit. Ja, also kein Bier. Wir switchen jetzt.
Wir switchen? Ja, okay. Können wir machen. Ich gebe dir ja auch vollkommen recht. Ich finde ja auch gerade mediterrane Länder sind ja bekannt für ihre kleinen Vorspeisen, so Tapas etc. pp. Das ja auch Spanisch dann jetzt in dem Fall. Nicht wie das Bruschetta. Und es ist ja schon so, wenn du dann so ein paar Oliven irgendwie dann auch davor noch wegsnacken kannst oder so ein bisschen geilen Käse, das gibt ja, das flärt dich ja schon so ein. Also da freust du dich ja noch mehr aufs Essen eigentlich. Also ich finde das wirklich richtig gut.
Aber ich habe doch diese kleinen, habt ihr doch gestern bekommen mit dem Knoblauch drauf, diese kleinen...
Das Knobibrot. Das war schon wirklich
das
gut.
Das habt ihr doch gleich hier vernascht.
Ja, und das ist ja auch das Geile am Buffet. Viele kleine Sachen, die du auf einen Teller legst, da kommen ja Dinge zusammen, die würdest du ja dir so niemals zu Hause zubereiten.
Teller machen, nein.
Nee, du würdest dir ja nicht eine kleine Portion Nudeln, ein Salat, Knobibrote, Kroketten,
Pizza?
Hashbrowns und ein Stück Pizza auf das Tablett legen.
Aber Hashbrowns?
Hashbrowns sind diese Kartoffelpuffer, die es immer gibt.
Ja.
Oh, die liebe ich. Yum, yum, yum.
Okay, die habe ich noch nicht probiert. Das werde ich dann heute Abend am Buffet mal durchforsten. Also, ich muss aber dazu sagen, was ich jetzt wirklich gestern genossen habe, war, weil wir alle so Fritte waren von der Sonne, dass wir uns wirklich um nichts mehr kümmern mussten. Also, das fand ich schon gut. Deswegen, so in der Hinsicht für so ein Trainingslager mit so vielen Menschen ist das, glaube ich, schon die richtige Wahl, dass wir jetzt in diesem geilen Gebäude hier sind. Ja, jetzt haben wir natürlich ein bisschen was vor diese Woche. Und es geht ja ein bisschen darum, dass wir Spaß haben, natürlich, das steht im Vordergrund, wie immer. Und gleichzeitig aber ja auch der eine, die andere wollen ja auch ein bisschen trainieren. Da bist du dann ja eine Unterstützung jetzt, Johann. Oder wie kann man sich das jetzt diese nächsten zwei Wochen vorstellen?
Naja, wir haben einen Trainingsplan dafür, für alle Leute. Und werden natürlich so ein bisschen schauen, wie das Wetter wird. Also mir ist halt wichtig, dass wir nicht eine lange Radausfahrt machen, wenn es schlechtes Wetter ist. Ja, dass wir das schon so ein bisschen flexibel.
Es wird kein schlechtes Wetter sein.
Hoffen wir es.
Hört auf, solche Dinge zu reden.
Dein Wort in Gottes Ohr. Letztes Jahr hast du ja hier das schlechte Wetter.
Wir reden
Wetter,
nie wieder darüber.
Naja, schau mal. Als du ankamst, hat es gleich geregnet.
Das ist wirklich nur kurz. Eine Vollkatastrophe.
Ja.
Fahrt nicht mit mir in Urlaub, das ist wirklich so, das ist schlimm.
Wir haben auf jeden Fall einen Trainingsplan und werden hier jeden Tag laufen und schwimmen bzw. Radfahren. Haben immer meistens zwei Einheiten pro Tag, also wie ein klassisches Trainingslager. Das ist aber allerdings noch für Einsteiger bis Fortgeschrittene, ich würde mal sagen, ist kein Profi-Camp. weil wir ja alle, sagen wir mal, zusammen schon Spaß und entspannt das Ganze machen wollen. Also es geht ja nicht darum, jetzt bei der Challenge Rot hier vorne abzuliefern, sondern 2 Wochen eine gute Zeit zu haben, beziehungsweise viele ja eine Woche da sind, dann wird das Ganze getauscht und in der Zeit halt gemeinsam Zeit zu verbringen, mal zu quatschen, auch mit euch, euch mal kennenzulernen, ja, mit mir vielleicht den einen oder anderen Schwimmtipp noch zu bekommen, und darum geht's hier und natürlich in der Gruppe gemeinsam Spaß zu haben, ja.
Ich würde auch gerne noch mal eine Runde mit euch Tennis spielen oder sowas.
Ja,
ich habe mal ein bisschen was anderes.
Dieses Paddeln, kann man das hier auch spielen?
Paddeln? Habe ich noch nicht gesehen. Komischerweise gibt es ja keinen Paddelplatz. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen.
Hast du das mal gespielt, Paddeln?
Ja, aber ich bin da raus bei den ganzen Sportarten hier.
Wegen Kreuzbandriss?
Ja, ist, genau, das Kreuzband hat so Querbewegungen. Da kann ich von der Seitenlinie aus anfeuern.
Finde ich sowieso erstaunlich, dass du dich schon wieder mit Hannes am Berg misst und ihr euch gegenseitig da antritt, obwohl du erst vor... Jetzt sind 10 Wochen oder was?
Mittlerweile 11, genau.
11 Wochen Kreuzband-OP hast. Also Chapeau für deinen Antritt nach so wenig Erholungszeit.
Ja, ich hatte relativ viel Glück. Ich hatte mir beim Skifahren das Kreuzband gerissen im Dezember. Und,
Skifahren ist der Tod, ne?
Ist der Tod, ja. Und das Schlimme war, mein Bruder, der mit war, der operiert so Kreuzbänder. Und der stand im Weg. Den habe ich halb umgefahren, bin im Schnee gelandet. Und er sagt so, was machst du da für einen Scheiß? Dein Kreuzband ist durch. Hat er gleich nach 30 Sekunden hat er das gleich ertastet. Oh. Und genauso war es dann auch. Operiert worden bin ich dann aber auch erst im Februar.
Auch von ihm?
Nee, nicht von ihm.
Wieso hast du ihm nicht vertraut?
Nee, er ist in der Schweiz, da sind die Honorare zu groß. Also das hätte ich mir nicht leisten können. Nee, und Spaß beiseite, ich hatte jemanden Gutes in Köln. Hatte aber das Glück, dass ich nur das Kreuzband gerissen hatte und konnte eigentlich relativ schnell wieder gut trainieren. Innerhalb von 2 Wochen war ich wieder am Joggen mit gerissenem Kreuzband. Hätte das auch ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht operieren lassen, hätte er mir nicht gesagt, es gibt keinen Plan B. Es gibt nur Kreuzband operieren zu lassen. Also habe ich es dann Anfang Februar gemacht. Und das große Glück auch, was ich hatte, nicht nur das, bis dahin konnte ich viel trainieren, sondern ich bin nach 2,5 Wochen, hat mich Jana, meine Verlobte, direkt mitgenommen nach Thailand. Ich wollte es eigentlich absagen, aber wir hatten das schon lange gebucht und dann bin ich in Thailand bei schönem warmem Wetter viel rumgegangen, natürlich mit Krücken noch bis 4 Wochen, aber die viele Bewegung hat mir echt so gut getan, dass ich dann schon wieder so früh trainieren konnte und jetzt sogar schon wieder locker am Joggen bin. Natürlich ganz vorsichtig, aber es geht gut voran. Mal gucken, was jetzt kommt.
Schon krass, ne? Kreuzband ist ja, also wenn du das hast, gibt es wirklich keine Option B, ne? Oder?
Also wenn man jung ist, sagen wir es mal unter 50, 60 Jahre, dann ab darüber ist es dann die Frage, ob man operiert, ja? Ich meine, ich bin jetzt auch nur ein Laie, aber umso älter man wird, umso weniger man joggen will, umso weniger man Fußball spielen will, sowas machen will, umso weniger braucht man auch ein Kreuzband, weil fürs normale Leben brauchst du es eigentlich nicht. Wenn du jung bist, brauchst du die Stabilität vor allen Dingen, weil du sonst die Menisken kaputt machst, den Knorpel kaputt machst und dann hast du halt eine höhere Gefahr, Arthrose zu entwickeln, also dass das Knie entzündet dauerhaft und wenn es irgendwann so entzündet ist, brauchst du ein neues Knie und das wäre natürlich scheiße, weil so alt bin ich dann doch noch nicht und deshalb habe ich gesagt, diese paar Wochen muss ich auf mich nehmen. Das waren 2, 3 beschissene Wochen, wo das Knie dick war, wo es einfach genervt hat. Du gehst als gesunder Mensch rein in OP und gehst als schon schwer, was heißt schwer behindert, aber du bist auf jeden Fall stark gehandicapt und kannst ja noch nicht mal die Schuhe anziehen.
Das ist schon echt blöd. Und gleichzeitig habe ich mich immer gefragt, wie schaffen es Fußballer, sich so schnell zu erholen? Und jetzt haben wir ein lebendes Beispiel da. Also,
ja gut, aber die haben ja auch wirklich eine ganz nahtlose Betreuung. Ne?
Ja,
also da wird, glaube ich, von außen viel gearbeitet dran.
Ja,
das stimmt. Die haben anderes Budget.
Die Fußballer brauchen auch sehr lange. Das schätzt man. Man denkt immer, das geht relativ schnell, aber es dauert mindestens 6 Monate, die meisten mittlerweile 9 Monate, bis sie zurückkommen. Aber da ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Belastung drauf. Ich muss ja, wie gesagt, nur geradeaus laufen. Ein Fußballer, der muss antrittsstark sein, der muss Gegnerkontakt aushalten. Ja,
ja, wenn er da noch jemand reingerät und psychologisch das auch noch verarbeitet haben, dass du
das
halt keine Angst hast.
Das habe ich ein gutes, passendes Thema zu. Tatsächlich, weil das Wichtigste ist ja, wenn man sich jetzt das Kreuzband gerissen hat und man weiß, man kann nicht mehr zu seiner geliebten Ballsportart zurückkehren, geht es ja darum, eine neue Sportart zu finden, die einem gerecht werden kann. Und da kommen wir mit zu unserer Rubrik Neue Sportarten, die sehr beliebt bei unserer Community ist und wo wir immer absurde Sachen zugeschickt bekommen. Und ich hatte die ganze Zeit einen, den ich schon ausgewählt habe, als die Sportart der Woche, bis gestern etwas Erstaunliches passiert ist. Ich habe ein weiteres Video zugeschickt bekommen, was ich fast gar nicht fassen konnte. Also der erste Sieger, den ich eigentlich hatte, war Eselbasketball. Habt ihr das schon einmal gesehen?
Eselbasketball?
Eselbasketball, da spielt man tatsächlich in einer Turnhalle 4-4. Und das sind Leute, die sitzen auf einem Esel und spielen Basketball. Also das sind 8 Esel.
In der Turnhalle.
In einer Turnhalle.
Das kann nicht in Deutschland sein.
Ich war
da kommen die Esel doch nicht in die Turnhalle.
Alleine, dass du deinen, also bringst du deinen eigenen Esel mit? Gibt es Leihesel? Oder sind das krasse Zuchtesel? Wie läuft sowas ab?
Das ist eine harte Ausbildung zum Basketball-Esel.
Das ist wie der Blindenhund. Also fand ich erstaunlich. Das fand ich wirklich toll.
Hast du wirklich ein Video gesehen?
Ja, auch erstklassige Bilder, toller Content, der dabei entstanden ist, weil der eine Esel eine GoPro auf dem Kopf hatte. Und dementsprechend hat man viel auch aus Eselsicht gesehen.
Ich glaube, das war doch Borat, was du da hier
nein, gesehen hast. Nein, ich schwöre dir. Gibt's das da auch? Bin ich drauf reingefallen?
Ja, am Anfang, der hatte doch auch irgendwas mit Eseln, ne? Als er da aus Aserbaidschan oder
wo. Oh, das wäre natürlich jetzt peinlich, wenn ich, wenn ich da auf eine Finte drauf reingefallen bin.
Das weiß ich aber tatsächlich nicht.
Also aber jetzt pass auf, jetzt kommt die Sportart, die mich so fasziniert hat, dass ich da musste ich richtig ran. Ich hatte, leider habe ich keinen Namen dafür gefunden, den müssen wir jetzt selber herausfinden quasi. Das Spielprinzip ist wie folgt, es ist ein Boxring. Und da sind, in diesem Fall von dem Video, was ich gesehen habe, sind das 2 Frauen, denen werden die Hände auf den Rücken gebunden und dann wird an einer Leine ein Sandwich in die Mitte des Rings runtergelassen und dann Ziel ist es, das ist so skurril, Ziel ist es, den ersten Biss zu landen. Und die dürfen sich halt davon abhalten, nur indem sie gegeneinander laufen.
Ja. Klingt ein bisschen wie Fist auf Zen früher.
Es ist skurril. Die kloppen sich da gegenseitig um diesen Sandwich abzubeißen. Und es ist wirklich aber eine Sportart. Da ist alles dabei. Du hast Spannung, du hast Kontakt, du hast schnelle Wendung. Du denkst, also, die wird den Biss machen. Und dann kommt die andere nochmal und greift dir quasi so mit dem Beinen, packt die ihre Beine und schmeißt sie auf den Boden. Also das ist so eine Mischung aus Wrestling, Boxen.
Aber du darfst halt deine Hände nicht nutzen. Du musst alles mit den Beinen machen.
Da wird komplett mit den Beinen, mit dem Oberkörper quasi gearbeitet und auch viel mit dem Kopf.
Darfst du denn das Sandwich mit den Füßen anfassen? Also
du kommst an.
Es gibt ja Leute, die können auch so einen Spagat machen im Stehen, dass das mit dem Fuß. Also,
ach so.
Und dass du das dann so runterziehen kannst, ja.
Mit der großen Zehe kannst du dann
zwischen große Zehe und Zeigezehe quasi das Sandwich runterziehen.
Aber das klingt alles sehr pervers
hier. Währenddessen kommt ja die andere und ballert dich wieder um. So, also das ist ja das Problem.
Machen das auch Männer oder nur Frauen?
Ich habe nur das Frauenvideo gefunden und ich würde jetzt gerne mehr über diese Sportart quasi herausfinden. Ich habe bis jetzt keinen Namen gefunden, deswegen konnte ich es nicht googeln und wenn du Boxring Sandwich eingibst, findest du irgendwie nicht viel. Aber vielleicht kann mir da einer mehr Informationen zu geben. Da waren nämlich nur alles voll mit russischen Untertiteln. Oder halt kyrillisch. Dementsprechend scheint das eine Sportart zu sein, die man da weiter im Osten ausführt. Und ich würde das jetzt gerne herausfinden, ob das etwas ist, was regelmäßig stattfindet. Also ob jeden Samstag da irgendwie ein Sandwich runtergelassen wird. Und dann kann man und was ist der Preis? Ist es nur das Sandwich, was man am Ende kriegt? Kriegt man noch mehr? Also das würde mich schon interessieren.
Und mich würde natürlich auch interessieren, wie hoch hängt das Sandwich?
Naja, das liegt so auf Augenhöhe.
Auf Augenhöhe.
Ja, gut, oder knapp über Augenhöhe, so Stirnhöhe.
Hast du denn auch, also es gibt keine Gewichtsklasse, sondern eine Höhenklasse, oder wie?
Das, Hannes, genau das.
Aber es sind ja interessante Fragen.
Das will ich herausfinden.
Du kannst ja nicht einen Pygmäen neben einen Riesen starten lassen.
Was ist denn ein Pygmäne?
Ist das nicht so ein
Volk, kleiner der, Mensch.
Ja.
Ein Pygmäe.
Boah, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass man das so nicht sagen
das
darf,
rassistisch.
Oder?
Ne, Pygmäe ist,
glaube ich, rassistisch ist sicherlich nicht.
Das ist Südamerika. Das ist ein Volk gewesen.
Ja, es ist ein Volk gewesen.
Das sind von kleinwüchsige Menschen.
Das gibt es immer noch.
Ja.
Ach, krass. Schon.
Wieder was gelernt.
Ach, krass.
Und ich meinte das jetzt natürlich nicht in einem rassistischen Kontext, sondern im rein rationalen Sinne, dass wenn du einen großen und einen kleinen Mensch gegeneinander
antrittst. Warum hast du das so nicht gesagt?
Ja, weiß ich auch nicht. Jetzt frage ich mich hier nicht fest. Also einen kleinen und einen großen Menschen.
An die Wand gespielt.
Ja, also lieber zurück zum Eselbasketball.
Naja, das sind meine Sportarten der Woche. Also ich finde, das sind tolle Sportarten.
Ja, finde ich echt prima. Danke für diesen diesen Input.
Gerne.
Und jetzt waren wir aber irgendwo anders eigentlich mal. Wir waren eigentlich noch dabei, ob man sich denn hier jetzt weiterentwickeln kann. Nämlich man kann sich hier nämlich weiterentwickeln. Man kann sich nämlich entweder mit Lasse weiterentwickeln oder mit Johann weiterentwickeln oder mit mir weiterentwickeln. Man kann sich das nämlich aussuchen.
Es gibt drei Stränge.
Es gibt drei Erzählstränge.
Oh, kennt ihr diese Wimmelbilder, wo so, da gibt es so einen Anfang und davon gehen drei Routen los und am Ende ist es eins, landet beim Käse, also du bist eine Maus und die anderen beiden landen in der Falle. Weißt du, wo du so nachgucken musst, welche Linie ist die richtige? A, ja. B oder C?
Und so ist auch dieses Trainingslager.
So ist dieses Trainingslager.
Du musst dir aussuchen, welcher Faden ist hier der richtige, der dich zu dem Ziel führt, was du selber aber natürlich dir aussuchst.
Wer hat den Käse?
Wer hat den Käse?
Dieses Spiel spielen wir. Ja. Also ich stell mir tatsächlich die Frage, was ist eigentlich tatsächlich in einer Woche möglich? So, also was ist so rein wissenschaftlich möglich? Was für eine Steigerung bringt das eigentlich, wenn man jeden Tag zwei Einheiten ballert? Und was gibt das für einen Push?
Ja, vor allen Dingen ist ja so die Sache, dass man zu Hause nicht so viel Rad fahren kann. Das ist natürlich hier viel besser möglich. Auf der anderen Seite hat man vor allen Dingen den Vorteil, dass man nicht arbeiten muss, weil nämlich fast alle, die wir hier sind, ja, müssen ja jeden Tag bei der Arbeit erscheinen. Und das ist natürlich cool, dass du viel mehr Regenerationszeit hier hast und dadurch wirst du besser. Nicht jetzt nur durch die Einheiten, sondern auch, dass du einfach mal ein bisschen die Entspannung mit reinbringst. Das war ja auch bei mir als Profisportler so die Sache. Ich habe halt als Profisportler viel mehr Erholung gehabt, wie viele Altersklassenathleten. Man sieht es ja immer wieder bei der Fischmarkt-Crew, die sind ja am Trainieren oder arbeiten. Ja, viel Schlaf kommt da nicht mehr bei rum. Das ist nochmal der Vorteil, den du natürlich dann da hast, wenn du mal in der Woche hier nichts machen kannst. Deshalb sind die Fischmarkt-Leute ja auch häufiger mal im Trainingslager, ne?
Aber Fritz kam mir noch nie müde vor.
Nee.
Muss ich ehrlich gesagt, also ich glaube, der schläft richtig gut.
Aber jetzt natürlich, also so eine Woche ist ja trotzdem dann jetzt ja nicht ein halbes Jahr oder wie du als Profi, sondern es ist ja relativ komprimiert.
Ja.
Ist, kann man dann trotzdem schon sagen, es ist ein cooler Effekt. So, du kannst danach, also wenn du Bock hast, kannst du danach sportlich ein Level höher gehen.
Die Frage ist halt, mit welcher Ausgangsleistung du hier reingehst. Wenn du davor schon viel trainiert hast und mehr oder weniger das hältst, dann wird da jetzt nicht ein großer Sprung sein. Wenn du vorher gar nicht trainiert hast und diese eine Woche jetzt hier was machst, dann wirst du wahrscheinlich danach krank sein. Das heißt, du solltest auch nicht zu viel steigern. 30-40% mehr als zu Hause ist normal, außer natürlich wie wir sind auch am ersten Tag reingestartet, haben gleich eine viel zu harte Einheit gemacht und hängen jetzt schon so ein bisschen in den Seilen. Also das Wichtige ist halt, dass man die ersten Tage nicht übertreibt und dann kann man schon einen Leistungssprung sehen. Die Frage ist, wie groß der ist, kann man ja nicht sagen. Ansonsten wären ja alle Weltmeister, wenn jeder genau gleich darauf reagieren würde. Wichtig ist aber dennoch, Triathlon ist halt ein Ausdauersport und du bewegst dich bei jedem Triathlon, jetzt mal die Sprintdistanz ausgeklammert, mindestens 2 Stunden als sehr guter, die Altersklassenathleten meistens 3 Stunden und mehr. Und das ist natürlich eine lange aerobe Leistung, die du da abrufen musst. Und dafür musst du natürlich auch längere Einheiten trainieren. Da reicht es nicht nur, auf der Rolle zu Hause Hit-Programme zu fahren, sondern dann brauchst du auch längere, lockere Einheiten. Und dafür ist ein Trainingslager natürlich super, dass du einfach mal entspannt dich lange Zeit aerob bewegst und dadurch dich da verbessern kannst, diese Grundlage legen kannst für die Wettkämpfe, die ja dann bei den meisten auch anstehen.
Und du musst nicht einkaufen. Du musst, das ist ja auch eine Art von Stress, die
sich
bestimmt auf die Regeneration auswirkt, wenn du noch dich um Sachen kümmern musst, die halt drumherum sind.
Ja, das wäre jetzt natürlich interessant, die Geschichte des Trainingslagers aufzumachen.
Findest du?
Wer hat das erfunden? Ja, wer ist auf diese Idee gekommen und hat gesagt, wir machen jetzt mal ein Trainingslager, Jungs?
Ja, jemand, der das verkaufen wollte.
Also eigentlich müssten es die Hamburger gewesen sein, weil da ist immer so viel schlechtes Wetter, wenn es da regnet, oder?
Also ich hab jetzt in letzter Zeit gehört, dass das Wetter in Hamburg besser ist als in München.
Ja, absolut.
Also Hamburg kann gerade schon einiges bieten und ich muss sagen, lange Touren, das ist ja der Vorteil an den Hamburgern und Kielern, wo wir herkommen, die interessieren sich halt nicht so hundertprozentig für Wasser von oben, sondern die machen einfach trotzdem ihr Ding. Und gerade die Norddeutschen fahren auch sehr lange Strecken, so 250, 300 Kilometer, obwohl es draußen regnet. Also das sind harte Hunde da oben.
Das mag wahrscheinlich
sein. Also wir nicht, das sind andere.
Das mag sein, aber auch die Fischmarkt-Crew ist ja auch häufiger hier. Ja. ja, ich glaube, das gibt es schon seit eh und je, dass Leute, gerade Triathlon-Profis, haben damit ja angefangen, auf die Kanaren geflogen sind, gerade weil irgendwann im Winter, Dezember, Januar sind die Tage ja auch kurz. Selbst da kannst du ja schon allein aufgrund des Tageslichts nicht ewig trainieren. Und damals hat auch, glaube ich, Thomas Hellriegel mal ganz gut in einem Podcast erzählt, dass damals ist man halt ein-, zweimal im Trainingslager geflogen. Irgendwann sind wir dann halt auch als Profis, in den letzten Jahren war ich dann teilweise auch viermal im Trainingslager. Und mittlerweile gehen die Altersklassenathleten selbst zwei-, dreimal schon weg.
Was für ein Quatsch, Alter. Dann kannst du auch eher hier schon tatsächlich eine Wohnung mieten. Dauerhaft, naja, für ein Jahr.
Ab und zu musst du halt auch arbeiten, ne?
Das kostet auch einen Haufen, ne? Das kostet einen Haufen.
Ja, Triathlon ist dann natürlich auch eine sehr teure Sportart und die Leute, die jetzt hierher kommen, ich meine, allein schon dadurch, dass du hierher kommst, bist du schon im vierstelligen Bereich über den Flug, der mittlerweile auch sehr teuer ist und auch ne, die Unterkünfte werden ja immer teurer. Das ist halt alles immer teurer, deshalb wird es, schätze ich, auch irgendwann zurückgehen, beziehungsweise dann auch so sein, dass Leute in Deutschland ein Trainingslager machen können, was ja auch super ist. Auch das haben wir im Alters früher, als ich noch nicht Profi war, sondern so in der Jugend, sind wir ja auch mal irgendwie die Eifel gefahren, ja, einfach mal da in so ein Trainingscamp und haben uns ein paar Tage konzentriert und vor allen Dingen, was du schon gesagt hast, wichtig, mal zusammen nicht einkaufen müssen, sondern einer hat das gemacht und dadurch war auch die Leistungssteigerung da, weil man zusammen trainiert hat und halt alles andere ausblenden konnte.
Ich glaube auch, dass dieses Gemeinschaftsgefühl viel gibt. Also weil das Triathlon ist ja nun mal ein Einzelsport oder ne, wenn du jetzt als Radrenntruppe unterwegs bist, dann kannst du dich ja auch so mal verabreden und gemeinsam trainieren. Und ich glaube, dass das natürlich auch so ein guter Weg ist, um sich einfach auszutauschen und eine schöne Zeit miteinander zu verleben dann, ne?
Es ist aber auch schon eine Kunst, für so ein Trainingslager zu packen, finde ich.
Ja, und da ist man ja als Triathlet auch schon wieder, dann hast du vier, drei Sportarten. Ja,
du bist so am Sacken.
Ja.
Es sind so schwere Dinge auch, die du einpacken musst. Und vor allem jetzt zu der Zeit mit Neo alleine schon und dann diesen Kofferbeschränkungen. Eieieiei, das war eine enge Kiste.
Genau, du hast ja noch die ganze Kameras dabei, die Mikrofone, das ist ja auch ordentlich was. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass die Beschränkungen für die Radkoffer nicht, die greifen ja mit den 23 Kilo. Früher war das so, da haben wir alles in den Radkoffer reingeballert, da war der 50 Kilo schwer und einfach weg damit. Das ist mittlerweile auch nicht mehr der Fall. Da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht drüber geht. Ansonsten hatte ich das auch schon, dass ich in die Emirate geflogen bin, damals zum 70.3 Dubai, die haben da auf jedes Kilo geachtet, ja, also ich musste da fünfmal hin und her latschen und immer mehr abgeben, zum Glück hatte ich jemanden dabei, dem ich das wieder mit nach Hause geben konnte, aber ich war irgendwann, hatte ich drei Pullis an, ja, und alles am Körper, was irgendwie ging.
Die sind ja, ist ja bekannt, dass man die in Dubai unbedingt braucht. Das wäre ja auch das Erste, was ich einstecken würde.
Drei Pullover
und eine Daunenjacke.
Aber du wirst dich wundern, im Januar, Februar ist es da auch noch frischer, ja, da ist es nicht unbedingt so warm, sondern so um die 20 Grad und da kann man auch mal einen Pulli mitnehmen.
Ja, das stimmt.
Gut, aber drei.
Und außerdem, wenn du drin bist in der Klimaanlage, brauchst du eigentlich schon eine Winterjacke.
Ich glaube auch, Dubai ist so ein seltsames, ich war da noch nicht, aber ich glaube, es ist so ein seltsames Leben, wo du von Klimaanlage zu Klimaanlage läufst, ne? Also du bist ja nicht wirklich in der Hitze dann drin, sondern du läufst ja wahrscheinlich von Gebäude zu Gebäude und alles ist klimatisiert.
Also ich sage immer, wenn die Welt mal untergehen sollte, dann bekommen die das als allerletztes mit, weil die sind in ihren riesigen Einkaufsmalls, gucken auf ihr Handy, ja, und du kannst da wirklich autark leben, ohne dass du das Sonnenlicht einmal siehst am Tag.
Das ist so wie ein großes Messegelinde.
Ja. Ja, ich glaube schon, du wirst so in Dubai, wirst du so reingespuckt und dann kriegst du nichts mehr mit. Und ja, ich war da noch nie, aber ich weiß auch noch nicht, ob mich das reizt, nach Dubai zu fliegen.
Bis jetzt hat es mich nicht gereizt. Man soll ja auch nicht mehr so viel fliegen, Freunde. Das müssen wir natürlich an der Stelle sagen. Mhm. Wir sind natürlich für den Klimaschutz. Ja,
absolut.
So. Absolut. So, absolut. Das an der Stelle einfach nochmal betont. Und, ja,
ich fahre E-Auto.
Bis jetzt haben mich tatsächlich die Länder noch nicht so richtig gereizt. Aber ich habe ja mit Marokko jetzt schon mal den Anfang gemacht, mich mal ein bisschen südlicher nochmal zu bewegen. Jetzt kann man vielleicht auch nochmal rüber wandern. Vielleicht dann ist der nächste Schritt Ägypten. Und dann ist man ja schon nah dran. Also ich würde vielleicht das irgendwann mal ausprobieren, eher aus Interesse als jetzt aus wirklich Lust und Laune, sondern eher so als gucken, ob das, was man so sich darüber erzählt und das, was man in den Dokus und in Filmen etc. serviert bekommt, auch wirklich der Wahrheit entspricht, und einfach mein eigenes Bild machen. Aber das muss jetzt kein 3-Wochen-Urlaub sein, sondern ich glaube vielleicht als Durchreise oder sowas. Da gibt es ja auch noch ein paar interessante Länder drumherum.
Für ein Trainingslager oder wofür?
Für alle, für Urlaub. Urlaub.
Ja, ja. Also ich sehe das ja immer als Triathlet aus der Sicht, wo kann man hinfliegen, wo kann man trainieren. Und da gibt es nicht viele Länder auf der Welt, wo man das machen kann. Man braucht was politisch Stabiles und eine gute Infrastruktur. Und das hast du halt auf Mallorca und deshalb fliegen alle nach Mallorca beziehungsweise auf die Kanaren. Und mittlerweile Dubai kann man wirklich richtig gut trainieren. Ja? Oder Al Ain war ich mal früher, als ich noch beim Fares trainiert hatte, waren wir einmal da. Wenn einem das nicht immer ein bisschen auf die Nerven geht, dass um 5 Uhr der Muezzin schon ruft, ja, dann ist das alles richtig cool, super Essen da und auch mega freundliche Leute, die haben uns dann teilweise da verfolgt, dachte so, was ist hier los, ja, warum fährt 30 Kilometer hinter mir eine S-Klasse her, ja, weißt du, das denkst du schon, hier, du wirst gleich irgendwie da einkassiert. Aber nee, sie haben Datteln dabei, machen das so aus dem Fenster raus und fragen, ob du was haben willst. Super coole Leute.
Ja, das ist natürlich richtig
nett. Das ist ein, ja, das ist wirklich, auch in Abu Dhabi hatte ich das auch schon, also sehr nett, obwohl ich da auch schon mal hatte, wenn dann mal was ist, da ist damals ein Athlet vorne gewesen, das ist der Rikovic in einem Rennen. Und der hat eine Helferin umgefahren, natürlich nicht absichtlich, sondern sie war einfach nicht darauf vorbereitet, dass er schon in der Wechselzone da ist, beziehungsweise in der Verpflegungsstelle war das, ist dann weitergefahren, weil alle gesagt haben, fahr doch weiter, du bist Führender, es geht hier um zigtausende Euro damals und den haben sie danach einkassiert. Also und der war dann erstmal ein paar Wochen, hat man nichts mehr gehört, dachte, was ist mit dem passiert? Der war da 2-3 Monate irgendwie dann dort, auch im Knast, als amerikanischer Staatsbürger. Also muss natürlich auch mal gewissenweise dann aufpassen.
So viel zu stabilen politischen.
Ja. Also ist immer alles, diese Leute sind super nett, aber du musst dich immer auch an die Gesetze halten. Genauso Südafrika, habe ich auch ganz viele Trainingslager gemacht. Wunderschönes Land, sofern du weißt, wo du nicht hinfahren darfst.
Hm. Habt ihr das mitgekriegt hier mit Mallorca und den Drogenschmugglern?
Nein.
Nee.
Da ist ein Schnellboot direkt hier um die Ecke, 2 Strände weiter oder 2 Buchten weiter, ist ein Schnellboot irgendwie gefahren und das hat sich vorher irgendeiner Kontrolle entzogen. Und dann ist die Polizei skeptisch geworden und ist denen hinterher. Und dann sind die, weil sie dann weiter geflüchtet sind, sind die mit dem Hubschrauber hinterher. Und sind dann irgendwann, nachdem sie festgestellt haben, sie entkommen nicht, mit dem Schnellboot auf Land gefahren und sind abgehauen, irgendwie in den Wald rein. Und an dem, auf dem Boot hat man 1,2 Tonnen Hasch gefunden. Oder Hasch? Ja. Und,
direkt aus Marokko wahrscheinlich.
Ja, keine Ahnung.
Ja, ja.
Und das Problem war, die haben sich da anscheinend im Wald, das war ein eingezäuntes Gebiet, haben die Polizei die einfach nur rausgefischt. Also das war eine Verfolgungsjagd, die quasi in einer eigenen Mausefalle gelandet ist. Weil du kommst ja hier auch nirgendwo mehr weg. Was willst du noch machen? Ne? Du kannst der Polizei ganz schwer entkommen. Es ist eine Insel.
Es ist ja. Eine Insel.
Am Ende ist es eine Insel. So. Und ja, die haben sie gekriegt.
Ja. Apropos entkommen, also man entkommt ja eigentlich nicht dem Radsport. Das ist ja krass, was hier abgeht. Auch gerade jetzt in diesen 2 Wochen, in denen wir hier sind. Es ist gestern war erst das 312. Also wir Korrekt. Nehmen gerade jetzt an dem Sonntag auf, am 30. April, das habe ich gar nicht gesagt. Und es war gerade erst das 312, was natürlich auch schon echt ein krasses Event ist, was du ja letztes Jahr auch mitgemacht hast, Lasse. Da sind ja schon alleine mehrere Tausend, ich weiß nicht, irgendwie 9.000 oder
ich
so.
Ich habe das nochmal recherchiert, es sind so um die 9.000, ja.
Ja. Also das 9.000 Menschen auf dem Fahrrad unterwegs, das ist schon echt krass. Dann ist, nächstes Wochenende ist noch eine Veranstaltung. Kill the Hill, genau. Was war das nochmal für eine Veranstaltung?
Wird der Pugmajor hier freigegeben und zwar der Streckenabschnitt, der eigentlich Militärgebiet ist, quasi hoch zur, ist das eine Wetterstation oder eine Radarstation? Oder
das ist ein militärisches Sperrgebiet, ich weiß es gar nicht genau, was es ist, aber das ist so eine, ich glaube eine Ausspähstation, ich weiß nicht, ob
die noch im Einsatz ist oder was auch immer, aber jedenfalls, das macht hier Erik Schwarzer von Samola.
MA13,
genau. Mhm. Berühmtes Café hier auf Mallorca und der hat sich mit mehreren Leuten zusammengetan und hat eine Freigabe für den Berg bekommen. Ich glaube, es ist tatsächlich sehr krass begrenzt, irgendwie auf 300 oder 400 Leute, weil das Militär natürlich auch nicht will, dass da so viele reinfahren und dann ist für einen Tag dieser Abschnitt quasi für die Leute, die dort mitmachen, frei und es geht tatsächlich darum, ja, wie viele Höhenmeter sind das? Ich glaube, wenn du bis dahin ankommst, sind es schon irgendwie 2100 oder 2200 Höhenmeter.
Von wo fährst du hoch? Von Soyer?
Ja, das muss ich nochmal nachschlagen. Vielleicht auch wieder Abfahrt in Muru, da auf dem Fahrradstrich. Das weiß ich nicht ganz genau.
Aber es ist schon knapper Kilometer da hoch und bis zu dem Sperrgebiet. Ne? Also ja. Du hast, ich meine, es sind knapp über 800 Meter. Krass. Bist du da auf dem Plateau.
Ja.
Und dann musst du halt nochmal das Stück da hochfahren. Ich weiß nicht, wie viel das ist, aber das ist auch nochmal.
Bin ich mir unsicher, was? Weiß ich nicht ganz
aber genau. Aber es heißt ja auch nicht umsonst King of the Hill oder wie.
Genau, also da
oder wird Kill the Hill?
Kill the Hill und da wird halt auch richtig geballert, weil es geht nur um Bergauffahren und das auf Krampf, würde ich sagen. Die sagen, nennen das einfach Wettrennen. Und da wird glaube ich, Laktat, das ist eine Laktatparty. Also eine Laktatparty. Da werden auch einige umkippen, glaube ich. Weil wenn da wirklich die Sonne jetzt drauf knallt, wie wir das jetzt hatten, auf dem San Salvador, der mit, lass mich lügen, nur 200 Höhenmetern oder sowas.
Oh, ich glaube, ein paar mehr hat er ja schon.
280 oder sowas, zu Buche schlägt. Das ist schon richtig knackig. Und das ist dann ja auch nicht so eine Fahrt wie 312, die du dir ein bisschen gemütlicher einteilen kannst, sondern da geht es wirklich darum, wer ballert am schnellsten den Berg hoch. Hm. Und ich glaube, das ist eine heftige Veranstaltung, macht bestimmt viel Spaß, aber ist mir, glaube ich, gerade zu krass.
Ist ja jetzt auch nicht dafür gemeint, dass wir da hinfahren. Ich stelle nur fest, was jetzt gerade, wir sind eigentlich in der Hauptsaison quasi. Denn als Highlight auch für uns, ist an dem Wochenende, an dem wir quasi auch das Camp hier fast schon zu Ende bringen, ist noch der Alcudia 73. Also ein Triathlon.
Genau.
An dem auch jemand von uns dreien hier teilnehmen wird. Ich lohne es mal zu Johann, du wirst dran teilnehmen.
Ja, also wir hatten ja damals uns überlegt, dass wir da hinfahren und einer, der muss sozusagen als Pferd da vortanzen.
Das
ja.
wirst du sein,
genau. Und genau, auf jeden Fall hatte ich mich angemeldet, bevor ich den Kreuzbandriss hatte. Jetzt ist die Frage, ob ich das alles durchschaffe. Ich bin schon wieder länger gelaufen, so um die 10, 11 Kilometer. Ich bin beim Matschfuß Gravel gewesen. Das war der
hartes Event,
ja.
Und das erstmal durchzustehen ist schon krass.
Und als Schwimmer, denke ich mal, schaffe ich die 1,1 Kilometer auch. Inwiefern ich dann im Ziel auch wirklich ankommen werde, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall habe ich Bock drauf, da zu starten und mal gucken. Nach 3 Monaten Post-OP ist es natürlich sehr, sehr früh. Ja, also es ist nicht zum Nachahmen empfohlen. Aber bisher reagiert mein Knie immer sehr gut, ja, auf so Laufbelastung. Und das wird das Entscheidende sein. Und im Zweifelsfall gehe ich das Ding zu Ende, oder?
Ja, also ich finde es...
Oder du brichst einfach ab und zeigst einfach deine Männlichkeit, indem du einfach sagst, ich weiß, wo meine Grenzen sind.
Oh.
So. Das wollen wir ja auch mal mitgeben.
Ja.
Also man muss nicht immer das alles humpeln bis zum Ende und dann noch, da müssen ja alle auf dich warten. Da haben wir, da haben wir auch keinen Bock drauf. Das ist auch für den Veranstalter keine Freude.
Ja, es ist aber so, dass ich das schon sehr ambitioniert finde. Also ich bin beeindruckt, dass du das überhaupt noch machen willst.
Ja, also ich wollte ja eh mal wieder nach 2019, da war mein letzter Triathlon, mal wieder einen machen, auch Spaß. Und jetzt war halt für mich das immer offen, ob ich das wirklich machen kann. Aber ich laufe jetzt schon wieder seit ein paar Wochen und das funktioniert sehr gut. Also die Knieheilung geht deutlich schneller als gedacht. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich mich nicht vertrete da, dass ich mir das Knie nicht umdrehe. Aber das Laufen ist super und deshalb im besten Falle mache ich das durch. Ich bin auf jeden Fall am Start, werde da sein, werde natürlich nicht voll durchziehen. Da geht es darum, das Ding einfach zu absolvieren und ja, auch einen lockeren Jog dann hinzulegen. Also unter 2 Stunden muss auf jeden Fall sein.
Ja.
Das sollte ich auf jeden Fall schaffen.
Okay, unter 2 Stunden willst du machen. Auch noch ambitioniert.
Also fürs Laufen.
Red ihn nichts ein. Komm, lass ihn das einfach machen.
Ja.
Und dann soll er gucken, ob das bis wann er kann und bis wann es geht.
Wir werden auf jeden Fall als Truppe da hinfahren, uns das Spektakel angucken.
Ja.
Und wir
das
werden
ist ein guter Ausflug von hier. Das
ja,
ist so
70 Kilometer?
70 Kilometer.
Ah, 60,
70, ja. 70 hin, 70 zurück.
Ja.
Mit jeweils einer Teepause in Petra und einen schönen Mandelkuchen. Das ist doch herrlich.
Das ist herrlich, das werden wir uns gönnen.
Wir machen uns das richtig schön.
Wir machen uns das richtig schön und du darfst ein bisschen leiden.
Und ich fahre damit zurück dann.
Ja. Ach Johann, ey, du bist echt ein ganz schlechtes Beispiel für die Leute da draußen.
Nein, natürlich nicht.
Jetzt fangen die ganzen Leute mit den Kreuzbandrissen jetzt an, schon irgendwie da die auch sich anzumelden für den 73 mit 8 Wochen Abstand. Na gut. Sei es dir gegönnt. Ich bin gespannt, wie du das meistern wirst. Ich muss natürlich aus rechtlichen Gründen sagen, wir distanzieren uns davon.
Ich mache euch nicht haftbar dafür.
Das ist nett, danke.
Wir wollen das nicht erleben. Tatsächlich ist der Alcudia ist ja mein erster Triathlon und meine erste Halbdistanz überhaupt gewesen. Und das hatte ich ja das Jahr erwischt, wo es tatsächlich nur durchgehend geregnet hat. Und Alcudia kenne ich tatsächlich auch nur
im Regen.
Im Regen.
Ja,
da
ich
wurde
auch nur.
Statt Caipirinha wurde das damals Lumumba, also Rum mit Kakao getrunken. Heiß, um die Leute warm zu halten, die am Streckenrand gewartet haben. Also da war überhaupt kein Beach-Feeling und was auch immer, sondern das war eine richtig knallharte Nummer, weil es im Regen den Berg hochgeht. Man fährt ja bis zur Tankstelle beim Kloster Luke. Und ab da runter, lass mich lügen, welches Dorf da unten?
Inka.
Nee, du fährst, glaube ich, doch, du fährst durch Inka durch, aber ganz unten ist, glaube ich, noch was. Das ist, glaube ich, noch ein anderes. Aber ist ja auch egal. Und das ist schon eine harte Strecke.
Definitiv.
Die zieht sich lang.
Aber ich habe es auch schon gemacht. Also mal den Teufel nicht an die Wand, dass das Wetter schlecht wird.
Nein!
Ja?
Ich sag ja.
Den Regengott wollen wir hier gar nicht aktivieren, ja, herausfordern. Auf jeden Fall. Ich meine, das ist Mitte Mai, das ist jetzt wirklich eine Zeit, wo es hier wahrscheinlich häufiger 30 Grad plus ist als 20 Grad und Regen und deshalb wird das ein geiler Tag. Ja, und dann schauen wir mal, wie das dann Ganze funktioniert. Aber apropos Triathlon, da ist ja auch viel abgegangen in den letzten Wochen.
Du sprichst auf die ganzen Skandale an.
Dumper stinken alle.
Ja.
Ja, das ist ein Thema, das auch, das geht nicht an uns hier spurlos vorbei, da müssen wir drüber reden, das sehe ich genauso, denn das gab ja einen heftigen Medienecho oder Medienhall, dadurch, dass das natürlich, ja, ich sag mal, das scheint viele Leute emotional mitzunehmen.
Ja, genau, also zur kurzen Aufklärung, der Colin Cartier, genau. Ja, wurde erwischt mit einem positiven Epo-Test. Also das, was Ulle damals auch genommen hat. Ulle war sauber. Alle um Ulle rum haben das ja auch damals genommen. Ist irgendwie krass, dass mit einem Klassiker jetzt wieder aufgewartet wird. Und da ging natürlich die Panik los, denn das beschmutzt natürlich ein kleines bisschen die saubere Triathlon-Welt und die saubere Sportwelt, die dort bis jetzt herrschte, das bunte Treiben. Und jetzt gibt es natürlich Schiss, dass ein, vielleicht, wenn man einen erwischt hat, dass auch noch ein größerer Teil der Szene gedopt ist. Und da wird sich jetzt gerade groß Sorgen gemacht. Was sagen wir dazu,
das
Leute?
Stimmt. Ja, das ist, ich glaube, das große Problem einfach dabei ist, dass der Glaube so ein bisschen dann wieder verloren geht oder bröckelt, dass wir halt in einer coolen Sportart sind, wo sowas nicht existiert. Man hat ja immer so Helden. Also ich hatte das damals auch, als ich in den Triathlon gekommen bin. Da waren die ersten um die 8 Stunden. Das waren meine großen Helden, die Deutschen. Und dann auch natürlich später hier Chris McCormick und wer alles da war. Und man hat gedacht, wow, was sind das für Übermenschen, die das hinbekommen. Und gerade sowas, was jetzt passiert ist, da denkt man natürlich, scheiße.
Das rüttelt,
ja. Und du verlierst diesen Glauben. Auf einmal denkst du, ist das jetzt wirklich so? Ja, sind da, gibt es, ist das vielleicht, haben das viele, machen das nur Einzelne? Im Endeffekt weißt du ja gar nichts. Er hat jetzt einen Podcast gesagt, er hat es allein gemacht, kein anderer macht es, ja, obwohl er ja auch von einem der bekanntesten Trainer trainiert wird. Und man denkt sich, so kann das sein, dass der Trainer das nicht weiß. Ich hatte selber als Profi nie Kontakt irgendwie zu jemandem, der mir gesagt hat, okay, hier hast du was oder bekommst du was, du bekommst es daher.
Loser.
Vielleicht war es das, keine Ahnung, nein, aber
du warst nicht cool genug für die Epo-Szene.
Ja, Spaß beiseite. Ich wurde damit nie konfrontiert und ich habe auch immer meine Helden gehabt und wenn natürlich sowas rauskommt, dann denkst du auf einmal, das Ding ist gefaked und wie es ja jetzt auch zum Beispiel war mit Sam Laidlow, der hat jetzt nämlich die auf Ibiza die European Open abgesagt bei der PTO und gleich ging es los, ist er gedopt, ist er aufgefallen.
Ja, gut, das ist dann natürlich klassische Medienmache, ne?
Nee, das waren einzelne Leute, die da natürlich schreiben und natürlich kann ich das verstehen, dass die Leute, die gleich so denken, die antizipieren und denken gleich, ja, das könnte damit zusammenhängen und ja, es ist, was früher meiner Ansicht nach kaum noch kommuniziert worden ist mit Doping, eigentlich hat man da ja was selbst von Überleistungen. Ich meine, in den letzten Jahren waren ja brutal krasse Entwicklungen, zum Beispiel auf Hawaii. Ja. Da hat nie jemand auch nur ansatzweise was zu Doping erzählt. Und auf einmal wird so recht gewiesen, aha, warum haben die sich noch nicht distanziert? Wie ist das bei denen? Ja? Und ist das wirklich sauber? Und meiner Ansicht nach hat sich jeder Profi auch gezwungen gefühlt, irgendwie ein Statement abzugeben.
Oh,
nein, ich gehöre nicht dazu.
Die
ja?
ging mir ein kleines bisschen auf den Senkel, muss ich ehrlich
naja,
sagen.
Naja, gut, also ich habe ehrlich gesagt, ich kann verstehen, was du meinst, Lasse, aber ich habe mir natürlich auch ein, zwei angeguckt. Und ich kann natürlich verstehen, wenn du denn in Anführungsstrichen wirklich der Saubermann bist, also nichts falsch machst und wirklich diesen Sport so lebst, wie das dann zum Beispiel Lionel Sanders tut. Ja, gehen wir mal davon aus, er hat sich nicht gedumpt.
Das sagst du jetzt, ne? Weißt du es im
Endeffekt? Weiß man nicht. Aber er hat ja so ein bisschen auch die Geschichte erzählt, der Typ, den habe ich hier eingeladen, er war bei mir zu Hause, genau. Wir haben hier gemeinsam gegessen und trainiert.
Wir haben trainiert lange
Zeit. Und so, ne? Nach dem Motto, ja. und jetzt hat er mich sozusagen, er hat nicht nur den Sport beschmutzt, sondern hat auch irgendwie mich in so ein Licht reingebracht.
Digga, das ist was Privates, das soll er mit ihm
klären. Ja, aber das
ist einfach nur Medienmache.
Was glaubst du?
Das ist einfach nur Promo für sich selbst, um sich auch von dieser Doping-Nummer freizusprechen, sich zu distanzieren in der
Hinsicht. Ja, aber was glaubst du, was passieren wird, wenn er das nicht macht, wenn er jetzt nicht proaktiv rausgeht und sagt, hey, ich habe mit dem Typen Kontakt gehabt, dann würde noch, natürlich, wenn das rauskommt, ja, aber Lionel Sanders hat mit dem gefrühstückt, so, weißt du, dann heißt er, naja, auch, ach, der dopt auch.
Aber das kannst du doch einfach machen, indem du ein Statement machst und sagst, ich finde schade, was rausgekommen ist, ich will mit solchen Leuten oder mit so etwas nichts zu tun haben, meiner Meinung nach muss Sport dopingfrei sein und wir müssen uns messen aneinander und du bist nicht der Beste, wenn du als Erster über die Ziellinie läufst, sondern du bist der Beste, wenn du dein Bestes gibst. So,
und das hat er ja auch gesagt.
Aber warum musst du dann jemanden noch so persönlich in den Dreck ziehen? Ist doch, das ist etwas Persönliches, ob er bei ihm
frühstückt. Hat er das denn gemacht?
Ja, sagt Hannes jetzt gerade.
Nee, hat er gar nicht gemacht. Er hat ein Video aufgenommen, bei für alle nochmal, die es vielleicht nicht gesehen haben. Bei Instagram war das ja auch. 1-2 Minuten, wo er darüber erzählt hat, dass er im eigenen Haus war, dass er den Typen eigentlich liebt und absolut nicht verstehen kann, was er da gemacht hat, dass das schädlich für den Sport ist, dass das scheiße ist, was absolut so ist, was natürlich nicht nur den Sport, sondern auch ihn persönlich in Misskredit bringt, weil die haben zusammen trainiert über Monate und danach hatte er nämlich seine besten Erfolge. Ja, der hat einen Ironman gewonnen.
Wer?
Colin Cartier.
Ah.
Ja. Mont-Tremblant war das. Und er hat danach alle abgezogen in der unglaublichen Hitze bei 40 Grad, was das da war, das war bei der PTO in, was, Dallas?
Ja, ich glaube, es war Texas.
Ja? Also, und das war halt unglaublich. Und jetzt im Nachhinein sagt er, nee, ich habe erst mit dem Doping da angefangen. Irgendwie danach war ich verletzt und irgendwann im November habe ich angefangen. Und dieses Jahr, und ich habe gedacht, ich muss die Besten schlagen, also muss ich das nehmen. Wo man denkt so, hä, du warst doch letztes Jahr der Beste. Wieso denkst du auf einmal danach, du musst das Zeug nehmen, um alle anderen zu schlagen? Du hast es doch schon gemacht. Also das ist irgendwie so ein bisschen, wo man denkt, das kann nicht stimmen, das Ganze. Und dann denkt man natürlich weiter, ah, der war mit Lionel Sanders. Ja, und natürlich denken die Profiathleten auch so. Und zu Recht, ja, ich meine, Lionel Sanders, der ist natürlich jetzt auch in Generalverdacht. Dann natürlich auch der Trainer, der von den Norwegern der Trainer ist, wo die Norweger meiner Ansicht nach so toll das immer kommunizieren.
Ja, aber das haben wir ja in einer Folge schon mal aufgeklärt, wie die das machen. Die stecken sich ja nur was in den Hintern. Das hatten wir ja schon, also den Norweger-Fall haben wir ja eigentlich schon gut durchdiskutiert.
Die Norweger haben einen natürlich auch ein bisschen Angst gemacht. Muss ich schon sagen, solche Leistungen rauszuzaubern, fand ich krass.
Geld.
Es gab ja,
Geld. Das war Geld, was wir dort am Werkeln gesehen haben.
Ja, hoffen wir, dass es nur Geld war und nicht nur Doping. Ne?
Aber also sowas wollen wir hier ja gar nicht unterstellen. Ne?
Nein, will ich nicht.
So, sondern,
ne? Aber du merkst ja schon, wo das hingeht, wie das weitergeht. Das ist ja ein Rattenschwanz.
Ja, und genau das will ich ja halt eben verhindern. Meiner Ansicht nach müsste, wenn so ein Dopingfall ist, müsste eigentlich applaudiert werden, dass der rausgenommen wurde, dass das System tatsächlich mal funktioniert hat. Wir haben das ja auch schon mal privat diskutiert. Dopingkontrollen hängen halt immer, das liegt einfach an der Sache selbst, immer groß hinterher, weil es immer wieder neue Präparate und Mittel gibt, die ja erstmal dann festgestellt werden müssen, sind sie Leistungssteigerung etc.
Aber das EPO ist ja dilettantisch, das hat man ja schon Mitte der 90er Jahre genommen.
Das ist die Frage.
Ja, und das hat er, deshalb könnte
vielleicht
man die Theorie.
Vielleicht wollte der erwischt werden.
Ja, deshalb könnte man die Theorie auch sagen, pass mal auf, der war wirklich alleine, weil er es anscheinend so dilettantisch gemacht hat. Aber zu den Kontrollen nochmal, ich meine, ich wurde ja auch früher viel kontrolliert, auch nicht nur innerhalb der Wettbewerbe, sondern auch außerhalb. Da kamen sie bei mir alle paar Wochen vorbei. In Deutschland ist das übrigens auch am krassesten. Teilweise amerikanische Spitzensportler, die werden nie außerhalb der Rennen kontrolliert oder haben vielleicht einmal eine Dopingkontrolle gehabt. Und das ist halt das Problem, dass du es nicht weißt. Weißt du, jetzt hast du einen Amerikaner, der einmal so einen Out-of-Competition-Test gemacht hat und der hat gleich eine positive Probe. Das ist natürlich ein ganz schlechtes Licht. Das ist nicht so, da sind 1000 kontrolliert worden und einer ist aufgefallen, sondern da gab es vielleicht von den Top-Profis da in Amerika 3 Kontrollen, ja, und dann ist eine positiv, dann denkst du dir auch so, kann das sein? Und das nimmt das ganze Feld in Misskredit und jetzt ist man auf einem Punkt, wo man wieder denkt, wie es damals im Radsport war, ja, ab wann fängt Doping eigentlich an? Wie gut kann eine Leistung sein? Das gab es ja im Radsport, dass man gesagt hat, ab irgendwie 6,5 Kilogramm Watt pro Kilogramm über eine halbe Stunde getreten, das ist Dopingbereich, das ist Übermenschbereich, das kann nicht normal sein. Das ist ja im Radsport ja mittlerweile auch nicht mehr so, dass wir Remco Evenepoel und die Top-Leute, da applaudieren wir ja auch, weil keiner mehr positiv getestet worden ist, denken wir, das ist alles safe, was ich ja auch hoffe. Mhm. Aber in dem Triathlon ist jetzt auch wieder die Frage, dass sich Leute natürlich dann fragen, letztes Jahr haben wir eine 10-minütige Verbesserung des Ironmans auf Hawaii erlebt. Wir haben auch in den Jahren davor, hat es ja mit Jan Frodeno, hat ja auch schon, und Patrick Lange unter die 8 Stunden geschafft. Ja, und davor war es Jahrzehnte über 8 Stunden. Also es gab Leistungsentwicklungen, die wir alle angenommen haben, wo wir alle gesagt haben, geil und jeder ist happy. Und auf einmal kommt einer und zerstört dieses ganze Bild. Zerstört er das zu Recht oder ist es alles nur Hirngespinst? Weil keiner, ich würde mal sagen, kein Profiathlet weiß von einem anderen, ob der irgendwas nimmt oder nicht. Und auf einmal ist das wie so ein Prisoner's Dilemma. Ja, soll ich jetzt das nehmen? Das ist ja auch die Frage, wie denken die Profis darüber? Denken die wirklich irgendwann so, die anderen, die dopen und ich bin der Depp? Ja, oder eben nicht? Und das war zum Beispiel bei mir glücklicherweise, als ich Profi war, nie der Fall. Also wir hatten zwar damals ein paar russische Athleten, die noch lange Zeit irgendwas genommen hatten, ja, was dann irgendwann illegal war, das war auch nicht so schön. Mit demjenigen bin ich sogar in einem Team gewesen. Das war eine schwierige Sache. Was ich auch lange Zeit überlegt habe, ob das Sinn macht. Da gab es damals ein Präparat, das wurde verboten und war aber in der Ausdünnung im Blut halt noch lange erkennbar und deshalb sind ein paar russische Athleten angeblich in einen positiven Test reingeraten. Aber das waren kleine Sachen, das war jetzt kein Epo-Doping. Und ja, jetzt hast du halt dann die Frage, wie guckst du auf den Sport? Und was ich auch halt extrem schade finde, dass ich viele auch online dazu hinreißen lassen, dann diesen Generalverdacht gleich jedem unter die Schuhe zu drücken, ja, und sich jeder jetzt rechtfertigen muss für sowas und natürlich dann auch die Sponsoren dann fragen müssen, können wir mit den Profisportlern überhaupt noch werben, weil die ja von unseren Leuten unter Generalverdacht gestellt werden von so vielen Menschen. Deshalb denke ich, muss es auch eine Bewegung dazu geben, zu sagen, nein, ja, bei aller Aufregung, wir müssen uns das Ganze in Ruhe anschauen. Es muss Lösungen geben. Da gab es ja auch schon viel Input. Wir müssen vielleicht auch die Profiathleten, es muss in irgendeiner Weise auch Gelder dafür freigegeben werden, dass wir mehr engmaschiger ja wirklich kontrollieren, auch in den Profifeldern, dass sowas nicht passieren kann. Oder aber, dass halt wirklich das aufgedeckt wird, was da ist. Weil das ist ja das Wichtige, dass wir nicht keinen Dopingfall erleben, sondern dass wir die schwarzen Schafe wirklich auch erwischen und rausnehmen können, damit man sagen kann, okay, hier ist so engmaschig, also wer hier dopt, der lebt so gefährlich. Das ist ja wie beim Einbrechen, beim Klauen. Wenn wir wirklich die Kontrollen so haben, dass das fast nicht mehr möglich ist, dann, glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Und das wurde wieder angestoßen und zapp, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, auch wenn es natürlich ein großer Image-Schaden ist, dass es jetzt irgendwann wieder passiert ist, dass, weil anscheinend eine Problematik ja existiert, dass das angegangen wird.
Ich sehe es ein bisschen anders tatsächlich. Ich fand nämlich das Statement von Lionel Sanders in der Hinsicht so gut, weil er ja auch ganz klar erklärt hat, was ihn als Sportler antreibt, als Athlet. Und dass es nicht darum geht, dass du der Beste unbedingt bist. Du willst dahin, aber es geht um den Weg, es geht um den Sport an sich, es geht um das, dass du alles gibst auf den Weg dorthin, um es zu schaffen. Und selbst wenn du innerlich weißt, vielleicht werde ich nie ganz oben stehen, aber das ist das, was dich antreibt. Und ich fand das halt ein geiles Statement, weil wenn jeder sozusagen so denken würde, also ich habe jetzt keine Ahnung, ob er das vorgeschrieben bekommen hat aus PR-Beratung oder ob es wirklich seine Meinung ist, aber ich fand das eigentlich ein sehr, sehr gutes Statement, weil wenn alle sich das sozusagen so leben und so hinnehmen würden, dann würde es ja gar kein Doping geben, weil du gar nicht auf diese schiefe Bahn geraten würdest.
Das mag sein, aber Lionel Sanders hat halt auch schon wahrscheinlich mittlerweile Millionen verdient. er will der Beste sein, ja, das ist sein Antrieb und sich dann hinzustellen, er macht das Ganze nur aus Spaß und Dollerei, ist natürlich auch erstmal eine schöne Sache, die alle so annehmen können und ich glaube ihm da auch, ist ein ganz authentischer Athlet, ja, aber ist natürlich immer die Frage, wenn einer der Weltbesten sagt, ja, es geht nur darum, dass ich Sport mache für ihn.
Es geht ja nicht nur darum, dass er Sport macht, es geht ja auch darum, dass er natürlich oben mitkämpfen will, aber sein Antrieb, warum er es tut, ist nicht, dass er jetzt sozusagen, also er muss nicht auf Däubel kommen raus, er will gewinnen, aber er muss nicht auf Däubel kommen raus, das macht mit Doping, sondern es geht um...
Das ist klar. Das will ja im Endeffekt die meisten wollen das nicht, ja, zumindest alle, die nicht dopen, aber ich finde das super, dass er sich da so hingestellt hat. Nur ist es die Frage, ist das Ganze glaubhaft, weil das, was Colin Cartier halt erzählt in seinem Interview, ist halt wirklich... Das hat ihm selbst der Podcaster, ja, das ist ein Freund von ihm, nicht wirklich abgenommen, dass er auf einmal sagt, ja, du warst letztes Jahr so stark, hast alles gewonnen, da hast du mit Lionel Sanders trainiert und jetzt auf einmal, dann bist du fast dich verletzt im Winter und im Februar bist du aufgefallen und sagst du, ja, okay, ich habe dann halt im November, da habe ich mich verletzt und dann habe ich gedacht, scheiße, und dann habe ich angefangen zu dopen. Weißt du, das kann so sein, aber sehr unwahrscheinlich, weil der Colin Cartier war halt ein sehr guter Sportler, aber bei weitem nicht der Beste und hatte halt letztes Jahr so einen Sprung und da ist natürlich die Sache, ich glaube,
vielleicht hatte er neue Schuhe.
Aber er war auf jeden Fall mit Lionel Sanders unterwegs, ja? Und das ist natürlich das Worst Case für Lionel Sanders, dass er auf einmal unter diesem Verdacht gestellt wird, wo ich ihm glaube, also ich stehe hundertprozentig dahinter und glaube, dass Lionel Sanders, dass er da eben nichts mit zu tun hat, aber er war im gleichen Haus. Natürlich stellen die Leute dann Fragen.
Genau, und solange nichts anderes bewiesen ist, muss man ja auch erstmal vom Guten ausgehen.
Das würde ich jetzt nämlich auch vorschlagen, dass wir einfach über alles, was die da nämlich machen, ist ja einfach nur das Bild vom Triathlon, wie wir es bis jetzt haben, aufrecht zu erhalten und es als Einzelfall am besten abzuschreiben und zu deklarieren. Und alle distanzieren sich jetzt davon und sagen, sie sind sauber. Ich würde lieber das Bild aufmachen, dass das ein Sport ist, der sehr hart umkämpft ist und bei harten Kämpfen greifen Menschen, und das ist einfach schon immer so gewesen, in der Verzweiflung zu Mitteln, die eigentlich nicht erlaubt sind. Und es ist einfach in jeder Gruppe so, dass du da einen bestimmten Prozentsatz an Leuten hast, die die moralische Grenze hin und wieder mal gerne verschieben. Es ist einfach so. Jetzt erstmal so, einfach vorurteilsfrei.
Ich glaube, es ist sehr viel komplexer.
Wir müssen mit dem Bild, glaube ich, leben, dass auf jeden Fall immer betrogen wird und dass auch dadurch halt oft auch gedopt wird. Und ich will auch gar nicht wissen, was bei manchen Altersklassenathleten, die sich der Sache sehr doll verschrieben haben, was dort für Mittelchen und Präparate hin und wieder mal irgendwo landen. Ja. Ich würde einfach nur sagen, dass es... Diese Ausgangslage muss akzeptiert werden und zwar von allen und vor allem auch von den Profis. Und da muss nicht gefordert werden, muss nicht dafür einfach nur gesagt werden, ich bin sauber und es ist doch scheiße und alle anderen sind kacke, sondern es muss gesagt werden, wir haben hier ein Problem, es muss angegangen werden und jetzt müssen Leute sich zusammensetzen und einen Weg finden, wie so etwas engmaschiger kontrolliert werden kann, wie so etwas bezahlt werden kann, weil sonst würde ja einfach mehr kontrolliert werden.
Ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen komplexer ist. Ich glaube, es ist nicht ganz so einfach, dass man einfach sagt, ja, die betrügen halt, sondern ich glaube tatsächlich, dass kein Mensch wirklich betrügen möchte. Ich glaube, dass... Ich glaube erstmal grundsätzlich, das ist meine Haltung, dass eigentlich alle Menschen gut sind, dass es Faktoren gibt, die dich dahin treiben, dass du nachher zum Betrug greifst, weil du super verzweifelt bist, weil dir sonst die Kohle weggeht, weil das das Einzige ist, was du im Leben kannst. Und wenn du jetzt aber merkst, scheiße, ich komme aber trotzdem nicht mit, dass es dann irgendwie Mechanismen gibt, die so komplex sind, dass du sagst, scheiße, ich komme. Und dann gibt es vielleicht auch Einflüsse von außen, von Menschen, die dich beeinflussen, die dann sagen, ja, ich habe da aber ein Mittelchen für dich. Ich glaube schon, dass das etwas ist, was man nicht unterschätzen darf, dass das System nicht so einfach ist, dass du einfach sagst, ich betrüge heute und das mache ich jetzt, sondern dass es halt super komplex ist.
Aber du gibst, also Hannes, du musst ja schon zugestehen, dass es manche Menschen gibt, die dann die Abkürzung nehmen und den einfacheren Weg und andere Leute gibt, die dann einfach sagen und auch mal akzeptieren.
Aber es fühlt sich doch nicht geil an. Es fühlt sich doch nicht geil an.
Vielleicht nicht.
Nein, ich glaube, es fühlt sich für keinen Menschen geil an.
Es ist wie Schwarzfahren in der Bahn.
Nee, dass du gedopt wirst, dass wenn du gedopt gewinnst, Es kann sich doch nicht geil anfühlen. Es kann sich nur geil anfühlen, wenn es tatsächlich so ist, dass alle dopen. Mit anderen Worten, wenn wie bei Ulle damals in der Ära, sag ich mal.
Danke, sehr gut für die Korrektur.
Wenn du in dieser Ära quasi gewinnst und du hast gedopt und du weißt, viele, viele andere in deinem Umfeld haben auch gedopt, fühlt sich das, glaube ich, nicht so schlimm an, als wenn du halt glaubst, du bist der Einzige, der gedopt hat. Und das ist etwas, wo ich so ein bisschen denke,
dass... Das ist ja hypothetisch. Ich meine, das ist bei jedem wahrscheinlich anders. Aber man ist die Frage halt, ob eine höhere, wenn man häufiger kontrolliert, ob das natürlich dazu hilft, dass Leute weniger dopen. Weil in Amerika zum Beispiel ist ja auch die Gefängnisstrafen sind die größten. Und trotzdem gibt es die höchste Mordrate da, ja, wo man dann denkt, so, okay, nein, in Europa ist es nicht so.
Jetzt vergleichen wir ein Sozialsystem mit dem Sport-Triathlon.
Ja,
was auch ein Sozialsystem.
Eine absolute ist Betrug, Luxusnummer ist. Aber Verbrechen generell, ich meine, Mord ist die schlimmste Ausprägung davon, aber das ist ja mehr oder weniger auch schon Betrug.
Ja.
Ja, an anderen Leuten, also es ist ein vorsätzlicher Betrug, sowas zu nehmen, auch ja über längere Zeit, hat das bestellt im Internet, mindestens, wenn nicht mit anderen besprochen.
Wo? Da das bestellt man einfach im Internet?
Ja, hat er gemeint, ja, in dem Podcast. Und
wo?
Im Darknet.
Evo.com oder was?
Wenn ich dir das jetzt sage, ich glaube.
Es ist nun mal wohl klar, dass Podcast, Plattfuß-Podcast ja wohl der ungedopteste Podcast der Welt ist. Ich meine, ich glaube nicht, dass bei uns mal getestet werden muss. So, das wissen die Leute, dass wir rein sind. Ich frage mich einfach nur, wie viel Energie benötigt man auch alleine schon, um da ranzukommen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist auch schwieriger manchmal und manchmal weniger.
Aber kennt ihr den Film Icarus?
Ja, genau.
Der ist doch super.
Aber da ging es über die Russen, ne?
Ja, da hängen ja ganze Systeme hinter. Also,
ich glaube, das ist bei dieser Dopingmaschine.
Jetzt geht's los.
Ja, also ich glaube, es ist auch ein großer Unterschied, in welchem Land du bist. Ich glaube nicht, dass du in Deutschland an sowas mal eben rankommst. Ja? Die Frage ist natürlich auch immer, wenn der jemanden medizinischen Beruf hat in der Familie, was auch immer, ne, dann kommst du wahrscheinlich leichter dran. Aber die Frage stellt sich ja eigentlich gar nicht, wie du da rankommst, sondern du musst einen Aufwand betreiben, um das erstmal zu machen. Das heißt, das ist nicht so aus dem Affekt heraus, sondern das ist eine ganz bewusste Entscheidung, okay, ich gehe hier hin und dope es. Nicht wie jetzt mal, ich kürze mal irgendwie im Rennen ein paar Meter ab, ja, sondern es ist ein Betrug da dran. Und da musst du natürlich...
Und das geht Motive ja auch nicht.
Haben. Und bei du hattest jetzt gesagt, das Motiv ist da, dass man vielleicht eine Depression hat, dass man vielleicht einem schlecht geht. Aber es ist vielleicht auch ein vorsätzlicher Betrug. Es gibt ja Leute, dann auch die das Geld sehen, die da einfach, also immer wenn es um viel Geld geht, was es ja immer mehr jetzt wieder im Triathlon gibt, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man auch dafür betrügt. Wenn es um nichts geht, also sagen wir mal, bei mir war damals der Lanzarote Ironman, da gab es für den Sieger 5.000 Euro. Damit hast du dir das Trainingslager bezahlt vorher.
So viel kostet auch das Epo, sehe ich hier gerade.
Ja, also das hat sich schon mal wirtschaftlich gar nicht gelohnt.
Nee, das hätte sich wirtschaftlich nicht, das wäre nicht aufgegangen. Das wäre eine Milchrechnung. Sagst du das nicht?
Milchmädchenrechnung. Was bestellst du da hier?
Ich glaube, wir werden dieses Thema auch hier nicht auflösen. Ich finde es nur ganz spannend, mit dir da auch drüber zu sprechen, Johann, weil du ja nun als ehemaliger Profi auch eine gewisse Perspektive darauf hast, die wir als Amateure oder als Hobbysportler gar nicht gewinnen können. Ich frage mich halt manchmal schon bei diesen krassen Zeiten, die da jetzt gedroppt worden sind in den letzten Jahren, wie kann das sein? Kann das wirklich nur Technik sein? Kann es wirklich nur Trainingslehre sein? Oder spielen da noch andere Sachen eine Rolle? Klar, das habe ich so leicht im Hinterkopf, aber ich gehe trotzdem weiterhin davon aus, dass es, dass alle Sportsmänner und Frauen fair bleiben und eigentlich das auch fair machen wollen.
Aber es darf kein Generalverdacht her. Ne?
Und es deswegen kein Generalverdacht, genau. Mhm. Und ich glaube, wir werden diese Diskussion hier in diesem Podcast nicht auflösen können.
Nee, wahrscheinlich das stimmt. Nicht. Aber dementsprechend will ich auch einfach an das Thema jetzt, glaube ich, an der Stelle abschließen.
Finde ich gut.
Ich auch. Und auch sagen, dass wir vielleicht auch nicht die Richtigen sind, um die Lösung zu finden. Wir können nur über Ansätze diskutieren und Anstöße geben.
Aber ja,
nach da draußen.
Letzte Sache für mich vielleicht nochmal, was ich da aber auch sagen will. Ich finde es halt trotzdem traurig, dass es so viele Leute gibt, die dann gleich immer eben den Leuten das unterstellen, ja, dass sie auch dopen, dass bestimmte Leistungen dann nicht mehr anerkannt werden, weil ich meine, wir sollten uns alle an diesem Sport erfreuen und sollten anderen, nämlich der Dopingagentur, den Profiathleten, die das unter sich auch klären, die da auch immer wieder, auch wenn es eben keinen Dopingfall gibt, immer dahinter sind, da Tests zu machen. Also ich wurde ja auch laufend getestet, das ist ja im Stillen, das bekommt ihr ja gar nicht mit. da nicht gleich zu tun, ja, der ist auch gedopt und der und ja, gleich unterstellen, wenn einer mal verletzt ist. Das ist einfach traurig und ich glaube, da sollte man Abstand gewinnen. Derjenige, der erwischt worden ist, den kann man dafür zur Verantwortung ziehen. Das sollte man auch möglichst gut aufklären, das Ganze. Und diejenigen, die da drumherum eventuell auch Mist gemacht haben, auch. Aber es ist halt ganz wichtig für alle Leute da draußen, dass man halt nicht alles anzweifelt. Ja, genauso wenig wie ich zum Beispiel diese Hawaii-Leistung letztes Jahr anzweifeln werde, solange wirklich überhaupt davon nichts bewiesen ist. Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache, weil nämlich auch wir Profiathleten, ich nehme mich nochmal noch dazu, das auch lesen, was da drunter geschrieben wird und das einem auch trifft, ja, wenn dann auf einmal dann Doping-Anschuldigungen dann kommen von vielen Leuten und man denkt so, okay, jetzt musst du auch was schreiben, jetzt musst du dich dazu Stellung nehmen, obwohl dieser Mensch auf einem anderen Kontinent ist, ja, der da gedopt ist, mit denen hast du vielleicht noch nie gesehen und auf einmal musst du eine Stellung dazu geben, was der da gemacht hat. Und das ist, das finde ich, sollte nicht passieren. Und deshalb, genau.
Das stimmt. Und ich finde, ich gebe dir vollkommen recht. Hannes, gibst du ihm auch vollkommen recht?
Ja, natürlich. Also deswegen wollte ich die Diskussion auch hier in diesem Podcast nochmal anschieben.
Abschließende Frage, Johann. Warst du jemals gedopt?
Also wahrscheinlich nur mit Alkohol über euch hier. Das habe ich wirklich mal gemacht. Ich bin mal bei der Challenge Rot, habe ich bei Kilometer 40, da konnte ich nicht mehr geradeaus gehen und dann bin ich um den Biertisch gegangen und alle haben mich angefeuert und dann habe ich so ein Weizen auf Ex gekippt. Ne? Das haben sie mir
gegeben. Das gibt Kraft.
Ey, ohne Mist. Also der
Alkohol, das ist ein halbes Brot.
Kurzzeitig, Wahnsinn, habe ich wieder Energie gehabt, weil Alkohol auch Energieträger ist. Und dann bin ich ins Ziel gekommen durch die letzten Meter. Sonst war sowas für mich, also nie greifbar, ehrlich gesagt. Doping ist so ein Thema, wo man sagt, weiß ich gar nicht. Also damit setzt man sich als, glaube ich, als Profisportler, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann sollte man wirklich sich die Frage stellen, höre ich nicht besser auf? Ja?
Bin ich hier noch an der richtigen Stelle, genau.
Ja, ich meine, vor allen Dingen auch im Triathlon, meiner Ansicht nach, eine Sportart, wo du auch nicht viel Geld verdienen kannst. Und genau das ist ja das, was Lionel Sanders sagt. Wir machen das ja alles aus einer Passion heraus. Rein wirtschaftlich ist es eigentlich dusselig, Triathlon-Profi zu sein. Ja, ja. Weil man, glaube ich, in der freien Wirtschaft kann man viel mehr verdienen. Wir im Triathlon, da verdienen nur die obersten paar Geld, die alle anderen dahinter, bei mir war es ja auch so, das ist ein defizitäres Business bei mir immer gewesen. Ich habe mich mehr oder weniger über Personal Training, über die Leute, die ich trainiert habe, Vereine, betriebliches Gesundheitsmanagement habe ich gemacht mit dem Verein, mit einer Firma. Ich habe die Workshops teilweise damals auch schon gegeben. Da habe ich mir das Geld geholt und im Triathlon Spaß zu haben, warum soll ich mir das dann kaputt machen, ja, indem ich dann dope und wie du schon sagst, von mir selber, selbst wenn ich das Ding dann gewinne, dann sage, ja, ich habe das irgendwie gedopt gewonnen. Das gibt mir gar nichts, ja. Aber die Frage ist halt, ist das auch so, wenn du halt 100.000 Euro da gewinnst oder 100.000 Dollar, wie beim Colin Cartier, dann ne, hat er sich das gesagt, nö, ich dope halt dann lieber, wahrscheinlich, also angeblich nicht, aber
das ich wüsste, ich habe den Podcast noch nicht gehört. Welcher Podcast ist das? Wo kann man das nachhören?
How We Train Podcast, ja, ist das. Und genau, den gibt es auch überall bei Spotify.
Nicht zu verwechseln mit How We Train, das ist ein Podcast über einen Zug, der fröhlich ist. Und Howie heißt. Und tolle Abenteuer erlebt. Und jetzt wollen wir die Folge, das Doping-Thema, abschließen.
Ja.
Und dafür habe ich, um noch was Positives reinzubringen, habe ich eine kleine Kategorie vorbereitet, die heißt Heldinnen der Geschichte. Und heute ist unser Beitrag von Annie Londonderry. Und das lese ich euch jetzt einmal kurz vor. Annie Londonderry, eigentlich Anna Kopschowski, kam als 4- oder 5-Jährige mit ihren Eltern und Geschwistern aus Lettland in die USA. Sie heiratete 1888 und bekam innerhalb von 4 Jahren 3 Kinder. Am 27. Juni 1894 verließ sie ihre Familie, in Klammern zeitweilig, um mit dem Fahrrad kurzerhand die Welt zu umrunden. Sie war die erste Frau, die auf einem Fahrrad die Welt umrundet hat, und zwar aus folgendem Grund. Der angebliche Grund für ihre Reise war eine Wette zwischen 2 Geschäftsleuten aus Boston, die behauptet haben sollen, dass eine Frau eine solche Reise nicht schaffen würde. Das wollte sie so nicht stehen lassen, hat sich auf ihr Fahrrad gesetzt und ist um die Welt gefahren. In New York bestieg... Um das Geld für diese Fahrt zu verdienen, machte Anna Kopschowski Werbung unter anderem für ein Mineralwasser namens Londonderry, weshalb sie für die gesamte Fahrt den Namen Annie Londonderry annahm. Das war die Fahrt von Annie Londonderry. In New York bestieg Annie ein Schiff nach Frankreich, radelte von Le Havre nach Marseille und bestieg ein weiteres Schiff. Am 23. März 1995 kam sie in San Francisco an. Da war sie dann schon in Amerika.
1895, ja.
welche Städte und Länder sie dann in der Zwischenzeit besuchte und welche Strecken sie mit dem Fahrrad fuhr, ist nicht genau nachzuprüfen. Sicher sind die Stationen in Singapur und Saigon, wovon es Zeichnungen gab. Aber eine von ihr behauptete Abstecher auf die Schlachtfelder des japanisch-chinesischen Krieges sind eher unwahrscheinlich. So wie viele andere Geschichten, die sich in der Zeit ihrer Geschichten zugeordnet haben. Am 24. September 1895, komme ich immer durcheinander, war Annie Londonderry zurück in Chicago, was als neuer Zielort festgelegt wurde, kurzerhand. Nach ihren eigenen Angaben hatte sie damit ihre Wette gewonnen. Es erschien noch ein von ihr verfasster Bericht in der New Yorker Tageszeitung. Danach geriet sie und ihre Großtat komplett in Vergessenheit. Und dementsprechend habe ich es jetzt nochmal für euch ausgebuddelt.
Dankeschön.
Wow, cool. Jetzt meinst du Bescheid.
Ja, ich würde sagen, wir nehmen jetzt, bauen jetzt die Brücke zum Spaß wieder, freuen uns auf dieses Trainingslager. Das Buffet ruft und wir wollen noch eine kleine Runde vielleicht joggen gehen. Und damit, Leute, klappt auf den Sattel. Tschüss, bis bald, bis nächste Woche.
Tschüssi.
Ciao, ciao.
Klapp's auf den Sattel.